dann geht's also los mit Liedkultur Nummer 29 mit Christopher Lauer. Hallo Christopher.
Hallo Maha, ich grüße dich.
Das heutige Thema muss noch mit einigen Fotos dokumentiert werden, weil hier sehr viele Dinge rumstehen. Christopher, worum geht's?
Ja, wir unterhalten uns heute über Tabletop-Spiele. Also das muss man sich so vorstellen, ist ungefähr wie Schach, nur komplizierter. Und statt Schachfiguren gibt es Plastik- oder Metallfiguren, die nach einem Regelwerk gegeneinander kämpfen. Es gibt nicht nur, ja, also es gibt das in ganz vielen verschiedenen Genres. Eine sehr große Firma, die das in Großbritannien herstellt, ist Games Workshop. Es gibt eine Firma, die Spartan Games heißt. Und witzigerweise ist das dieses Wargaming oder diese Tabletop-Spiele kommen wohl irgendwie aus Großbritannien, da gibt es wohl einen Nerv dafür. Ich glaube, historisch ist es tatsächlich so, dass es früher Leute gab, die mit so Zinnsoldaten so historische Schlachten nachgestellt haben. Ja, also jetzt mal so ganz, ganz früher. Und Tabletop-Spiele funktionieren meistens so, dass man Figuren hat in einem Maßstab 28 mm oder 32 mm. Das bedeutet, also von den Füßen bis zu den Augen des Modells sind es entweder 28 mm oder 32 mm. Und es gibt halt auch es gibt halt in verschiedenen Maßstäben diese Spiele. Es gibt Spiele, wo man also, sag ich mal, Menschen oder dann andere Außerirdische oder bei Fantasy Geschichten halt so Elfen und Orks, wobei man zum Beispiel bei ich glaube, wir müssen das ein bisschen strukturieren,
damit wir das strukturieren,
vom Stöckchen kommen. Aber sagen wir mal, grob ist es so, es gibt Plastik- und Metallfiguren und die lässt man gegeneinander kämpfen, man würfelt und am Ende gibt es einen Gewinner und das soll Spaß machen, das macht auch Spaß. Und es ist aber nicht nur, sag ich mal, interessant von dem Spielerischen her, sondern es ist halt auch, sag ich mal, ein Hobby, denn diese Figuren muss man zusammenbauen, man muss sie zusammenkleben, man kann sie auch umbauen und man muss sie vor allen Dingen auch bemalen. Das heißt, es ist halt nicht nur so ein, ich kaufe mir dann ein paar Figürchen und spiele dann gegeneinander, sondern es ist halt ein sehr, sehr, sag ich mal, umfangreiches Hobby. Also es kann auch sehr zeitraubend sein, wenn man das möchte.
Ja, wir kommen auf die Einzelheiten. Also zunächst mal mit den Zinnsoldaten, darauf hast du angespielt. Falls das jemand interessiert, also sozusagen die Geschichte von Tabletop-Spielen, da gibt's eine Ausstellung in Kulmbach, auf dem Schloss Kulmbach, wo man halt Zinnsoldaten sehen kann. Und zwar riesige Mengen von Zinnsoldaten. Das muss wohl das bevorzugte Spielzeug gewesen sein, so in der frühen Neuzeit, bis ins 19. Jahrhundert. Also das ist sicherlich, da sieht man, das Ganze hat eine ganz lange Tradition. Ich weiß nicht, ob die damals auch schon gewürfelt haben. Das ist mir nicht ganz klar. Auf jeden Fall ging es schon darum, irgendwie so Kriegsdinge nachzustellen. In der Tat auch Strategien zu erörtern. Also ein bisschen in Richtung Schach, da scheint was dran zu sein.
Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das früher so ein alte Herrenspiel im Club war, weißt du, wo man dann so eine Szenerie und einen Tisch hatte und dann hat man halt darüber debattiert und nachgestellt, wie da irgendwelche Schlachten verlaufen sind und klug vorkommen, ja.
Genau. Aber eigentlich wollte ich diese Sache mit der Geschichte nicht so vertiefen, nur diesen Hinweis wegen Kulmbach. Vielleicht bleiben wir erstmal bei der Neuzeit. Also es gibt verschiedene Spiele auch. Du hast hier, da liegt immer was rum. Hier, da steht White Dwarf
drauf. Ja, das ist das Magazin von Games Workshop. Also fangen wir vielleicht mal mit Games Workshop an, weil sie meiner Meinung nach, ohne jetzt genau die Zahlen zu kennen, aber ich denke mal, sie ist die größte Tabletop-Firma weltweit. Und sie stellt, so wie ich das auch überblicken kann, im Moment von der Qualität her die hochwertigsten Miniaturen her. Die haben irgendwann mal in den 80er Jahren angefangen als so eine Pen-and-Paper-Butze, ja. Mhm. Haben da also so Bücher rausgebracht, also so klassisch Rollenspiel, auch nicht nur, was man jetzt hier so kennt, so Dungeons and Dragons mäßig, aber auch diese, es gibt ja diese Bücher, weiß ich nicht, die fangen dann irgendwie an und dann steht da halt, weiß ich nicht, du betrittst ein Schloss und gehst zu links, dann mach auf Seite 32 weiter und gehst du nach rechts, mach auf Seite 10 weiter. Ja, also die haben mit sowas angefangen und irgendwann haben sie dann mit diesem System Warhammer angefangen. Das war halt so eine Fantasy-Welt, die sehr stark an Tolkien angelehnt ist, aber auch historische Bezüge hat. Also es gibt Orks und es gibt Goblins und es gibt Menschen und es gibt Hochelfen und Dunkelelfen. Das sind dann quasi die guten Elfen und die bösen Elfen. Dann gibt es das sogenannte Chaos. Das ist so eine andere Dimension und dann gibt es dort also vier verschiedene Gottheiten und es hat halt einen riesengroßen Hintergrund und ursprünglich hatten die mal so gedacht, dass sie diese dieses Warhammer-Universum, was sie halt haben, ja, einfach so weiterlaufen lassen und dann gibt es halt dieses Warhammer 40k, also 40.000 und das heißt Warhammer 40.000, weil es eben im 41. Jahrtausend spielt, ja, und im Weltall. Und da gibt es dann eben auch Orks und Space-Elfen und andere Außerirdische. Und es ist ein sehr düsteres Setting. Also es spielt, wie gesagt, im 40. Jahrtausend und im 41. Jahrtausend und eben Weltraum. Und die Menschen haben eigentlich nicht mehr wirklich Technik, aber doch, und sind alles ziemlich religiöse Fanatiker und alles sehr düster. Und es gibt, wie gesagt, dieses Chaos und so. Und das ist halt das, was Games Workshop macht, was halt sehr faszinierend ist, ist, ich spiele das im Grunde genommen so seit 2000, also seit ich so 15, 16 war. Und was mich halt am meisten beeindruckt ist, wie die, sag ich mal, mit der Zeit weg sind von, ja, wir modellieren hier irgendwelche Figuren, nehmen die dann ab, machen da halt irgendwie eine Gussschablone irgendwie draus, damit man es dann zusammenbauen oder zusammenkleben kann, hin dazu, dass es dass es wirklich sehr computerlastig ist, weil die rendern im Grunde genommen mittlerweile ihre Figuren am Rechner in so CAD-Programmen, lassen daraufhin dann die Gussform fräsen und können dann ziemlich detaillierte Plastikminiaturen herstellen, was halt sehr beeindruckend ist jetzt bei dieser Firma Games Workshop. Und das ist es im Grunde genommen da. Also ich weiß jetzt nicht, was an dem ganzen Warhammer 40.000 Ding jetzt noch genauer interessant ist. Also vielleicht fragst du einfach, was dich da noch mehr interessiert.
Aber vielleicht, was es sonst noch so gibt. Hier im Chat hat ja jemand gefragt nach
Mage Knight. Da muss ich mal gucken. Mage Knight.
Also kennst du nicht.
Sagt mir jetzt, es klingelt nicht direkt. Mage Knight kenne ich jetzt spontan nicht. Also, ja.
Okay, bleiben wir jetzt also nochmal bei Warhammer. Also, das spielt man einfach auf dem Tisch oder braucht man da noch irgendwie eine Unterlage?
Ach so, naja, also die Firma Games Workshop stellt selber auch so modulare Spielfelder her. Man kann aber im Grunde genommen einen Tisch nehmen. Aber es ist natürlich immer cooler, wenn man halt auch Gelände hat. Und das ist halt auch, sag ich mal, so ein Teil des Hobbys, dass man sich natürlich überlegt, wie gestalte ich dann einen Spieltisch? Ja, also baue ich dann da irgendwelche Ruinen hin? Es gibt dann auch Regeln dafür, wie gewisse Ruinen oder sonst irgendwas im Gelände mit den Figuren interagieren. Und das heißt, dass man sich da schon, genauso wie man sich sehr viel Mühe dabei geben kann, die Figuren zusammenzubauen und zu bemalen und umzubauen und sonst irgendwelche Dinge zu tun, kann man halt auch sich sehr viel Mühe dabei geben, einen solchen Spieltisch zu gestalten. Und ich habe jetzt selber nicht einen, sag ich mal, aufwendigeren Spieltisch, Aber wie gesagt, mittlerweile stellen die halt auch Gelände und diesen ganzen Plastikkram halt her, den man sich dann da auch modular zusammenbauen kann, um dann halt verschiedene Schlachten zu haben. Also das spielt gerade bei Warhammer 40.000, wird halt viel geschossen. Und da ist dann Gelände wichtig, weil du versteckst deine Einheiten dann hinter irgendwelchen Ruinen oder so und dann werden sie halt nicht so leicht getroffen. Dann gibt's Fahrzeuge und Flugzeuge und andere Waffen, die dann möglicherweise Deckung ignorieren. Und also es hat dann natürlich auch eine taktische Tiefe an der Stelle. Also es ist jetzt nicht so, ich schmeiß halt alles aufeinander. Es ist vielleicht auch ganz interessant zu sagen, dass es das in sehr verschiedenen Abstufungen gibt. Also es gibt dann so insbesondere bei 40K, sag ich mal, so eine Szene von Hardcore-Gamern, die dann im Grunde genommen auch die Regeln in einer gewissen Weise hacken, weil sie sich im Grunde genommen anschauen, wo kann ich diese Regeln so ausnutzen, um einen Vorteil für meine Armee zu bekommen. Und da geht es dann im Grunde genommen nicht mehr einfach so um, ja, wir machen jetzt hier mal einen angenehmen Abend und versuchen auch, weiß ich nicht, eine Armee entsprechend ihres Hintergrundes in der Geschichte zu gestalten, sondern es gibt einfach Leute, die dann einfach, also wirklich gibt es auch Webseiten, für Warhammer heißt die, glaube ich, Math Hammer. Da kann man sich dann halt ausrechnen, wie viele Waffen von einem bestimmten Typ muss ich in eine Einheit packen, um dann auf jeden Fall in einer Runde mindestens ein so ein Fahrzeug kaputt schießen zu können und so. Also es gibt da nochmal einen deutlichen Unterschied zwischen den Leuten, die das, sag ich mal, turniermäßig spielen und den Leuten, die das einfach so casual machen, um halt mal einen netten Sonntagnachmittag zu haben oder so.
Ah ja. Okay, also jetzt sieht das ja schon auch, also wenn man das Spielfeld dazu hat, dann erinnert es vielleicht noch mehr an ein komplizierteres Schach. Also die Figuren sind ja auch unterschiedlich groß. Das erinnert ja auch so ein bisschen ans Schachspiel. Man hat so ein bisschen den Eindruck, diese ganz kleinen, die du da hast, ich muss das nachher noch alles fotografieren, ja. Das sind so die Bauern.
Ja.
Und sie, der ganz große, das ist so der, naja, König, weiß ich nicht, auf jeden Fall der weiß ich nicht. Springer.
Ja, also man kann das vielleicht mal, um das jetzt für Warhammer 40K, um das mal genauer zu erklären, es gibt halt verschiedene Typen von Einheiten und die haben dann alle verschiedene Fähigkeiten innerhalb des Spiels. Also es gibt halt die normale Infanterie, das ist das, was du hier siehst, das sind halt so kleinere Heinis. Das ist auch noch Infanterie, aber die haben dann halt einfach schwere Rüstung. Und das hier sind dann sogenannte monströse Kreaturen. Also das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Da muss man
mal so eine monströse Kreatur.
Also der hier zum Beispiel ist, es gibt diese sogenannten Grey Knights. Das ist von der Menschheit. Die kämpfen halt gegen dieses Chaos. Also Chaos ist eine Paralleldimension und die Menschen benutzen diese Paralleldimension, um mit schneller als das Licht durch das Weltraum reisen zu können. Aber das Problem mit diesem Warpraum ist halt auch, dass das halt von sogenannten Dämonen bevölkert wird. Und diese Grey Knights sind im Grunde genommen so eine spezielle, supergeheime Spezialeinheit der Menschen, um dann diese Dämonen zu killen. Und diese Dämonen habe ich jetzt leider keine Modelle, aber sind teilweise ziemlich groß. Um die platt zu machen, gibt es halt diese sogenannten Nemesis-Ritter. Und das ist halt vom, sag ich mal, vom Fluff, also vom Hintergrund ist das ganz cool, weil das sieht man auch an diesem Modell, dass das im Grunde genommen, ich weiß nicht wer, also was heißt, wenn ich hier in dem Podcast, kennt das natürlich jeder, hier Avatar kennt mit Avatar, diesen Kampfrobotern, ja, genau. Oder Aliens, wo die Ripley auch so einen Gabelstaplerroboter anhat, so ein Teil ist das im Grunde genommen.
Ja, da sitzt doch einer drin, also genau. Wenn ich das mal beschreiben kann, es sieht also so aus ein bisschen wie so ein Roboter und in dem Roboter vorne so wie in so einem Kängurubeutel fast, ist so eine kleinere Figur drin, wahrscheinlich ein Mensch oder so, der da auch so Joysticks in der Hand hat.
Ja.
Und ja.
Ja, das sind also diese Space Marines, das ist ganz interessant, weil die Firma Games Workshop macht 25% ihres Umsatzes mit diesen Space Marines. Und diese Space Marines, das sind halt genetisch veränderte Supermenschen, in halt so nuklear betriebenen Servorüstungen, die also mit ihrem Körper dann so verbunden sind, dass diese Rüstungen irgendwie jede ihrer Bewegungen direkt übertragen. Und das sind dann halt quasi so die Besten der Besten der Besten der Menschen. Und die haben dann im Grunde genommen auch die besten Waffen und alles Mögliche und werden halt an den ganz krassen Sachen eingesetzt. Und diese Grey Knights sind dann nochmal von den Besten der Besten der Besten die Besten. Ja, also dann nochmal eine Spur härter. Und im Fluff, also vielleicht noch so zur Erklärung, Fluff ist so der das Wort für das ganze Hintergrund, Geschichte, Universum, die, also nicht die Regeln, wo jetzt drin steht, deine Figur kann das und das, sondern im Grunde genommen die Erzählung, die Geschichte, die rund um diese Figuren gesponnen wird. Und im Fluff ist das halt so, dass es halt niemand wissen darf, dass es die überhaupt gibt. Ja, das heißt, wenn die zum Beispiel die imperiale Armee, das sind dann die normalen, das ist dann die normale Armee der Menschheit, ja. Also die mit dem Kanonenfutter, die haben dann, also mit dem, das ist dann auch, was die Regeln angeht, dementsprechend dargestellt. Die sind extrem billig, um sie einzusetzen auf dem Feld. Ja, also das sollte man vielleicht zur Spielmechanik noch sagen. Man fragt sich vielleicht, wie funktioniert das denn? Da kann dann jeder irgendwie seine Figuren auf den Tisch stellen und dann spielt man einfach gegeneinander. Nein, das ist nicht so. In den Regeln ist das so, dass jede Figur und jeder Ausrüstungsgegenstand hat halt einen Punktewert. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man sagt, wir spielen ein 1500-Punkte-Spiel, dann nimmt man halt Einheiten und guckt halt in den entsprechenden Regelbüchern nach, wie viel Punkte kostet jede Einheit. Und das ist halt so ein von den Spieldesignern so eine In-Game-Balance, ja, damit nicht einer halt 50 Panzer nehmen kann und der andere hat halt irgendwie nur 20 Soldaten auf seiner Seite und dann gewinnt der mit den 50 Panzern, ja. Mhm. Also, und das ist halt da, wo dann, und da kommen dann halt im Grunde genommen diese krassen Hardcore-Turnierspieler rein, die dann halt gucken, wie kriegen sie für möglichst wenig Punkte eine möglichst effektive Armee, ja. Mhm. Und dann gibt's halt so Armee-Organisationspläne, die dir halt dann, wo es dann Restriktionen gibt, wie viele Einheiten du haben musst und wie viele Einheiten du maximal haben darfst. Also hier zum Beispiel dieser Nemesis-Ritter, über den wir schon geredet haben, von dem darf man halt eben nicht so viele ins Feld führen, wie jetzt zum Beispiel von so normalen Fußsoldaten. Ja, also da gibt es dann Einheitenbeschränkungen nach oben. Und so hat man dann eine Balance im Spiel und man muss sich dann halt eben auch entscheiden als Spieler, als Spielerin, es gibt auch Frauen, die dieses Hobby wahrnehmen, muss ich jetzt meine Punkte möglichst günstig so verteilen, dass ich eine möglichst ausgewogene Armee habe, weil die Waffen haben halt alle verschiedene Charakteristika, also es gibt Waffen, die sind dann gut gegen Infanterie, es gibt Waffen, die sind gut gegen Flieger, es gibt Waffen, die sind gut gegen Fahrzeuge, und wenn du zum Beispiel in einer Armee nur viele Waffen gegen Flugzeuge hast oder gegen Fahrzeuge und keine Waffen gegen Infanterie, dann schießt sich halt die Infanterie vom Gegner kaputt, ja, also das ist dann halt so das mit der Strategie. Und wie gesagt, diese imperiale Armee, da sind dann halt die Soldaten zum Beispiel sehr günstig, wohingegen sie bei den Grey Knights extrem teuer sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Grey Knight Armee aufs Feld führt bei 2000 Punkten, kann das gut sein, dass du nur 20 bis 30 Figuren auf dem Spielfeld hast, aber ein Gegner, der jetzt zum Beispiel imperiale Armee oder Orks spielt, kann irgendwie für 2000 Punkte fast wahrscheinlich 100 oder 150 Modelle aufs Feld bringen. Ja. Mhm. So, und jetzt nochmal so fluff-wise, ist das halt dann ziemlich extrem, weil Imperium ist halt mehr so eine Art Diktatur und die löschen dann nach so einem Einsatz, also die Grey Knights, dann bei allen, die an dem Einsatz auch beteiligt waren, entweder einfach die Erinnerung daran, ja, das machen sie aber nur bei so Leuten, die wichtig sind, wie zum Beispiel andere Space Marines, und imperiale Armee wird halt einfach umgebracht, ja, also da werden dann auch schon mal, also da gibt's dann irgendwie Geschichten, wie es dann irgendeiner imperiale Gardisteneinheit gelungen ist, nach so einem Einsatz zu überleben, weil sie von irgendjemandem gerettet worden sind, und dann fliegen die Grey Knights halt nach und haben halt mehrere Planeten komplett vernichtet, wodurch dann mehrere Milliarden Menschen gestorben sind, aber das ist dann halt notwendig, damit halt keiner weiß, mhm, dass es die gibt, ja. Mhm. Also es ist halt ein sehr düsteres, Setting. Und ich glaube, das ist halt das, was die Menschen, dann so fasziniert und was dieses Spiel dann an der Stelle so beliebt macht, weil es ist halt schon dann sehr weit in der Zukunft, aber es ist halt doch eher Mittelalter, ne? Also so, das sieht man dann auch bei den, bei den Figuren, jetzt gerade bei den Space Marines, von den Rüstungen her sehen die natürlich eher aus, als würden die Ritterrüstungen tragen.
Stimmt, ja. Der eine da, dieser Hightech-Roboter, hat auch ein Schwert in der Hand.
Ja, ja, also genau, die haben dann auch Schwerter, das sind dann sogenannte Energieschwerter oder sonst irgendwas. Also die Space Marines sehen eher aus wie Space Ritter. Und es ist halt auch ganz witzig, es gibt dann, weiß ich nicht, zum Beispiel noch die Necrons, das ist der eine hier, und wie der Name Necron vielleicht schon verrät, sind das halt so die Weltraum-Untoten, ja, also die, mhm, normalen Soldaten sehen halt auch wie Skelette aus, und da ist dann halt die Hintergrundgeschichte, das ist halt eine Zivilisation, die eigentlich schon 60 Millionen Jahre alt ist, also im Grunde genommen auch schon 60 Millionen Jahre vor den Menschen den Weltraum bevölkert hat, und die hatten halt eine besonders geringe Lebenserwartung, und dann kamen halt so noch ältere außerirdische Wesen, die ihnen halt versprochen haben, ja, wir geben euch die Unsterblichkeit, wenn ihr uns dafür helft, hier gegen so andere sehr alte Außerirdische zu kämpfen, mit denen wir gerade Beef haben. Und diese Necrons wurden dann halt so ein Stück weit verarscht, kann man halt so sagen, weil was halt passiert ist, ist, dass deren Geist im Grunde genommen auf diese Maschinen transferiert worden ist, aber ein Großteil der Maschinen von ihrer Technik gar nicht so gut war, dass da ein ganzer Geist irgendwie transferiert werden konnte. Ja, das heißt, diese Krieger sind im Grunde genommen nur so leblose Automaten, die halt Befehle befolgen, und halt irgendwie nur die oberen 10.000 hatten überhaupt dann die Möglichkeit, sag ich mal, Roboterkörper zu bekommen, die gut genug sind, um halt möglichst viel von ihrem Geist aufzubewahren. Und die Story ist dann halt die, weil man muss sagen, die Necrons, die sind erst später, sag ich mal, dazugekommen. Da ist dann halt die Story, die, ja, die sind dann halt auf ihren Planeten, waren die im Tiefschlaf, und jetzt langsam werden sie wieder aufgewacht, und lalala, ne? Also das ist halt, das ist meiner Meinung nach so, dass das einzige Problem an dieser Story oder der Hintergrundstory von 40K, dass es halt so ein sehr statisches Setting ist, weil es gibt halt keine besondere Weiterentwicklung der Geschichte. Also seit ich das irgendwie spiele, gibt's jetzt keine Ereignisse, sondern im Grunde genommen wird dann immer so im Nachhinein der Fluff, also die Hintergrundgeschichte, so geändert, um dann zu erklären, warum es dann neue Rassen, neue Völker gibt. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, den man noch sagen sollte. Dieses Regelwerk, das verändert sich. Als ich angefangen habe zu spielen, gab es halt die zweite Edition von Warhammer 40.000. Jetzt mittlerweile ist es die 6. Edition. Und bei dem Warhammer Fantasy Spiel gibt's schon die 8. Edition, ja. Also, es werden dann immer neue Editionen rausgebracht, so alle 3-4 Jahre. In diesen neuen Editionen gibt's dann halt Regeländerungen. Dann muss man seine Figuren nicht wegschmeißen, aber es verändert sich einiges an den Regeln, und das verändert dann nochmal das Spiel.
Wo finde ich denn jetzt diese ganzen Regeln, und wo finde ich vor allen Dingen die Hintergrundgeschichte?
Also die Hintergrundgeschichte zu Warhammer 40.000 findet man einmal in den Regelbüchern, die man kaufen kann, ja, und man findet sie in den sogenannten Kodizes. Also ich kann das mal hier zeigen. Also zum Beispiel jetzt hier bei den Grey Knights gibt's dann halt ein extra Buch, das heißt das ist ein Kodex, ja, und in diesem Kodex sind dann, das ist dann ein, ich glaube, 60-70 seitiges Buch, und da sind dann halt vorher steht dann da nochmal die Geschichte zu der Armee halt drin, ja, also wie die in diesem Gesamtuniversum zu verorten ist. Dann steht halt im Regelbuch noch relativ viel drin. Ich bin relativ, also dadurch, dass ich das relativ lange spiele, habe ich ziemlich viel Glück, weil früher haben die deutlich mehr Fluff rausgebracht, und da gab es dann halt ein Buch, wo halt extra von jeder Armee nochmal der Hintergrund drin stand. Und mittlerweile sind sie aber dazu übergegangen, weil sie wohl gemerkt haben, dass die Leute das eher kaufen, wenn es auch mehr Hintergrund gibt, dass es nicht mehr diese Paperback-Bücher gibt, sondern jetzt auch richtig gebundene Bücher. Das ist jetzt hier der letzte Kodex, den sie für Warhammer 40.000 rausgebracht haben. Das sind die Space Marines. Und der hat über 180 Seiten, glaube ich. Und da steht dann die gesamte Hintergrundgeschichte drin. Und dann sind da auch Weltraumkarten drin und hier verschiedene, wie die Rüstungen bemalen und Fotos und sonst irgendwas. Also es wird halt auch immer aufwendiger, entsprechend ihrer auch entsprechend der Produktionstechnik. Ja, die wird auch immer besser. Das ist halt das sehr Bemerkenswerte bei Games Workshop, wenn man sich diese Spritzgrade anschaut bei den Plastikminiaturen, wie die noch vor, weiß ich nicht, 10 Jahren waren, dann war das ziemlich popliger Kram und man musste viel feilen und machen und tun, um diese Figuren zusammenzubauen. Und mittlerweile ist es halt so, dass man, weiß ich nicht, 20-teilige Modelle zusammenkleben kann, ohne dass es da auch nur irgendwie Spiel gibt bei den verschiedenen Teilen. Ja.
Ja, ich bin beeindruckt hier. Das ist ja wirklich ein hochwertiges Buch mit vielen Abbildungen.
Ja, ja, ist voll Farbe. Also die gehen, was das angeht, was gehen sie mittlerweile wieder in die vollen, ich weiß nicht, was das Buch gekostet hat, ich glaube 30 oder 40 Euro oder so. Ja. Also das muss man natürlich sagen, es ist ein sehr kostspieliges Hobby, also insbesondere 40K beziehungsweise Warhammer, weil dann da irgendwie so eine Packung mit 5 Figuren schon mal zwischen 25 und 40 Euro kosten kann. Ja. Mhm. Man muss aber dazu sagen, man bezahlt ja nicht nur irgendwie den Rohstoff, also das Plastik, aus dem die gegossen sind, sondern es ist natürlich eine Firma, die ein Vertriebsnetz irgendwie hat, die Leute da haben wir auch eine Frage im Chat, die kann ich gleich beantworten. Da sitzen ja Leute dran, die daran arbeiten und so, und das ist schon ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie Games Workshop und andere Tabletop-Firmen diesem ganzen Thema 3D-Printing gegenüberstehen. Also es gibt schon Abmahnungen, wo Games Workshop Seiten abgemahnt hat, wo Leute diese Spritzgrade mit dem 3D-Drucker eingescannt haben, mit dem 3D-Scanner eingescannt haben und dann Cut-Dateien angeboten haben, mit denen man sich dann diese Miniaturen ausdrucken kann. Also das ist sicher, sag ich mal, für die nächsten 5 bis 10 Jahre wird das ein interessantes Thema sein, nämlich die Frage, wie man das, also wie man diesem Thema begegnet. Aber ansonsten, wir haben hier eine Frage, Spielfiguren, wie lange sitzt man am Zusammenbauen einer Figur, reicht ein schöner Nachmittag? Also das kommt drauf an, also es gibt je nachdem, wie gut, sag ich mal, diese Figur auch gemacht ist. Es gibt da Unterschiede, auch bei Games Workshop. Ich sag mal, die Faustregel ist, je neuer die Plastikmodelle sind, desto einfacher kann man sie zusammenbauen. Und es gibt halt auch alte Modelle, da ist es tatsächlich ein Pain in the Ass, weil man da halt tatsächlich noch ein bisschen mehr basteln muss. Aber ich sag mal, so einen normalen Space Marine, den kriegt man schon in 10 bis 20 Minuten zusammengebaut. So einen Panzer, da braucht man schon irgendwie 2-3 Stunden für im Zweifelsfall. Also wenn man alles richtig ordentlich machen will. Das ist aber auch Übungssache, ne? Also am Anfang habe ich auch länger gebraucht als mittlerweile. Also man kriegt die dann, wenn man ein ordentliches, sag ich mal, Teppichmesser hat oder ein sehr scharfes Messer und einen Cutter, einen ordentlichen, dann kriegt man die relativ schnell zusammengebaut. Und was dann natürlich noch dazu kommt, ist das Bemalen, ne? Also Das ist das, wo ich im Moment ein bisschen schludere, weil das halt tatsächlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man dann nochmal, wenn man eine Figur ordentlich bemalt, bemalen möchte, bei einem Infanteristen schon so eine Stunde braucht. Ja? Aber dann sind das auch 14 bis 15 verschiedene Schichten Farbe, die da aufgetragen werden. Also wenn man bei Turnieren gibt es diese Regel, bei Warhammer-Turnieren gibt es die Regel, dass man ein Farbschema aus drei verschiedenen Farben braucht. Ja, das reicht. Aber es gibt halt auch Webseiten. Eine davon ist zum Beispiel taleofpainters.com. Nee, das ist ein Blogspot-Blog, aber einfach mal googeln, Tale of Painters. Die machen dann auch zum Beispiel so Mal-Tutorials und so. Das ist halt schon ziemlich cool. Man sieht, das ist im Grunde genommen ein Fass ohne Boden. Ne? Also es gibt auch Leute, die spielen halt überhaupt nicht, sondern die bauen halt nur zusammen und malen an, so wie das bei mir im Moment ist, weil so ein Spiel dauert halt schon mal, wenn man irgendwie eine 2000-Punkte-Schlacht macht oder so bei Warhammer, kann das schon mal einen Nachmittag dauern, bis die dann ausgefochten ist. Und also da habe ich im Moment nicht so viel Zeit dafür, aber sich mal ab und zu ein Stündchen hinsetzen und basteln und malen, ist halt ganz cool. Und das ist halt dieses Setting von Warhammer 40k. Also es ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erzählen. Gut, also es gibt halt die Menschen, dann gibt's die Orks, dann gibt's Eldar, die sind dann halt die Space-Elfen. Dann gibt's noch Tau, das ist so eine Rasse, wo sie sich irgendwann mal überlegt haben, ja, die Kinder stehen ja auf diese Anime-Mecha-Kampfanzüge und genau so einer ist das hier, weil dann haben sie halt einfach eine Rasse rausgebracht, die halt so Kampfanzüge vor allem Dingen hat und der sieht ziemlich aus, also die bedienen sich dann natürlich auch bei anderen Sachen, der sieht ziemlich aus hier wie bei, ich glaube, Pet Labor heißt das oder so, also die sehen schon aus, sind dann angelehnt an so japanische Animes und so. Es gibt Tyranniden, die sind ein bisschen so wie die Zerg, und da ist immer so die Frage Henne-Ei, also ich glaube, wie bitte?
Die Zerg?
Zerg bei StarCraft.
Ah.
Also ich hatte gedacht, du kennst du nicht StarCraft?
Nee.
Ja, da solltest du dir dann mal jemanden suchen, mit dem man vielleicht darüber auch mal eine Geek-Kultur So, die sehen ein bisschen aus wie die Zerg, beziehungsweise da gibt's auch so lustige Gerüchte, dass sich StarCraft bei einigen Einheiten sehr an Warhammer 40.000 orientiert hat und umgekehrt. Das nur so am Rande, also diese Tyranniden, das sind dann halt so so Aliens, die halt alles auffressen. Es gibt wie gesagt die imperiale Armee. Es gibt die Space Marines, die man dann noch extra spielen kann. Es gibt die Grey Knights. Dann gibt's von den Space Marines halt so verschiedene Orden. Also die Ultramarines, das sind im Grunde genommen so die normalen, die Standard Space Marines. Und dann gibt's halt so die Space Wolves, die können dann auf irgendwelchen Wölfen in die Schlacht reiten. Und es gibt die Blood Angels, die machen dann mehr so Nahkampf und haben halt so ein Vampir-Thema, weil das ist halt auch das Geile. Es gibt halt bei Warhammer 40k gibt's jetzt nicht so dieses klassische Gut und Böse, sondern die haben halt alle eigentlich, auch wenn sie quasi dann für die Guten kämpfen, eigentlich alle so ihre Fehler. Also zum Beispiel bei den Blood Angels ist das so, dass diese Space Marines sind halt genetisch veränderte Supermenschen und bei den Blood Angels ist das aber so, dass deren Gensaat, so heißt das, die hat halt so ein paar Fehler über die Jahrtausende bekommen und deswegen wachsen denen halt so Vampirzähne und irgendwann erliegen sie etwas, was ich glaube, heißt das schwarze Wut oder irgendwie so? Also dann werden das halt so unkontrollierbare Berserker und dann gibt's halt im Grunde genommen extra eine Abteilung dieser Blood Angels, die sich Todeskompanie nennt und das sind dann halt einfach so Suizid-Heinis, die sich halt tosend in die Schlacht schmeißen, weil sie halt weil sie halt zu so wilden Berserkern mutiert sind, ne? Und genau, das sind dann halt so diese ganzen Space Marines. Dann gibt es auch, sag ich mal, fluff-wise, achso, da fragt jemand, ob es bei 40k auch Untote gibt wie bei Fantasy. Ja, es gibt Untote, das sind die Necrons. Das hatte ich vorhin erzählt, da warst du vielleicht noch nicht im im Dings. Also es gibt die Necrons, das sind dann quasi die Space-Untoten. Ja. Genau, und ich glaube, ich habe sie jetzt alles, kann sein. Achso, die Dark Elder bei den bei 40k habe ich noch vergessen, das sind dann im Grunde genommen das böse Pendant zu den Elder. Ja? Also die Elder sind die guten Space-Elfen und die Dark Elder sind die bösen Space-Elfen. Aber von der Hintergrundstory her ist es halt so, dass sich sowohl die Dark Elder als auch die Elder nicht so richtig mögen, aber sie kämpfen dann auch schon mal gerne zusammen. Von den Regeln her ist es dann halt auch so, dass man, dass es Alliierte gibt, ja, also du kannst verschiedene Rassen können mit verschiedenen anderen Rassen alliieren und das macht natürlich nochmal sehr viel Raum auf für, sag ich mal, taktische Optionen, weil du kannst dann zum Beispiel Space Marines spielen und sagst, ich habe aber noch ein Kontingent alliierte Elder dabei. Und je nachdem, wie diese Rassen zueinander stehen, von der Hintergrundgeschichte her, gibt's halt von den Regeln, das nennt sich dann hier, ich kann vor allen Dingen die englischen Begriffe, weil ich immer auf englischen Blogs das alles lese, Battle Brothers heißt das auf Englisch, also irgendwie Waffenbrüder, glaube ich, auf Deutsch. Und dann gibt es ein Zweckbündnis, also Waffenbrüder sind dann die, die verstehen sich so gut, da die kämpfen, die haben im Grunde genommen die beste Synergie beim Kämpfen. Dann gibt es ein Zweckbündnis, die hauen nicht gegenseitig aufeinander drauf, aber da ist das dann zum Beispiel so, dass ein Psioniker, das sind in 40k die Magier, keine Zaubersprüche irgendwie auf das andere Kontingent zaubern darf oder so, und dann gibt es halt ein verzweifeltes Bündnis, wo es einfach passieren kann, dass deine Einheiten irgendwie stehen bleiben oder anfangen, gegenseitig aufeinander zu schießen, obwohl sie es nicht sollten. Ne? Mhm. Also von den Regeln her ist es halt auch ziemlich lustig, weil da viele Sachen das ist da sind viele Regeln, wo dir halt selber auch was Negatives passieren kann und so, und das macht es wahrscheinlich auch dann so interessant, weil es einfach so von den Regeln und von der Tiefe her sehr ja, sehr umfangreich ist und das
ja. Ja, aber jetzt mal praktisch gesehen, also du sitzt jetzt viele Stunden zu Hause und bastelst das alles zusammen, da steckt ja nun schon unheimlich viel Arbeit drin, wenn ich das hier so auf dem Tisch stehen sehe, dann wird es auch noch bemalt und so, aber du spielst es ja nicht alleine, du musst dich dann doch mit irgendwelchen Leuten treffen.
Ja, genau, also es gibt, man spielt das zu zweit oder so. Ja,
und wie findest du die Leute, mit denen du das spielen kannst?
Im Internet kann man die finden, aber es gibt halt auch von Games Workshop so, sag ich mal, so Franchise-Läden, und es gibt halt auch so Comic-Stores oder so, Fantasy-Läden, wo man das dann auch spielen kann. Also du findest in jeder Stadt, also in Berlin zum Beispiel gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Games-Workshops. Also es gibt einen in der Frankfurter Allee, es gibt einen im Europa-Center da am Zoo und ich glaube, es gibt noch einen in Spandau. Und da stehen halt immer verschiedene Spieltische und du kannst halt zocken oder du gehst und da findet man dann halt auch eben Leute, mit denen man das spielen kann. So. Aber ich persönlich finde das Spielen im Moment gar nicht so interessant. Was mir halt Spaß macht, ist diese ganze Hintergrundgeschichte und einfach das Zusammenbauen und das Bemalen von diesen Figuren, weil das macht echt Spaß. So. Und das Geile ist halt, mittlerweile gibt es dadurch, dass die Computertechnik sowas also solche Figuren, sag ich mal, am Computer mit dem CAD-Programm zu rendern, ja, und die Herstellungstechnik, dadurch, dass so 3D-Printing-Geschichten und auch so Gussgeschichten immer günstiger werden, und Kickstarter, ja, gibt es da eine sehr große, sag ich mal, Szene, wo auch auf Kickstarter solche Tabletop-Spiele gepitcht werden, ja. wo sich auch Firmen, sag ich mal, also Games Workshop jetzt nicht, aber andere Firmen auch dessen bedienen und sagen, okay, wenn ihr dieses und dieses Spiel haben wollt, ja, finanziert es hier auf Kickstarter an, ja, und je nachdem, wie viel reinkommt, macht ihr, wird das Spiel so und so umfangreich, ne? Mhm. Also, ich hatte vorhin halt Spartan Games noch erwähnt, Das ist ein bisschen, die haben halt auch verschiedene Spielesysteme. Das sind dann aber vom Maßstab her ist das größer, sondern im Grunde genommen kleiner, weil du lässt nicht einzelne Infanterie aufeinander prallen wie bei Warhammer oder Warhammer 40k, sondern das sind dann im Grunde genommen nur noch Panzer und Flugzeuge und sonst irgendwas. Und das Spiel heißt Dystopian Wars. Und das ist halt so eine Alternative History mit Steampunk, ja. Also da ist es halt irgendwie so, dass du im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts findet halt irgend so ein genialer Wissenschaftler halt ein Verfahren, mit dem man Dampf halt super komprimieren kann. Also so wie bei Steamboy zum Beispiel gibt's ja auch diesen Anime. Und das ist dann halt so ein Steampunk-Setting, ja. Und da gibt's dann vor allen Dingen europäische Länder, die da gegeneinander kämpfen, aber auch die föderierten Staaten von Amerika, also irgendwie eine USA, in der sich im Grunde genommen die Südstaaten durchgesetzt haben. Und die Preußen gibt es zum Beispiel auch noch, ja, Republic of France und so. Also das ist halt ganz interessant, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Setting, weil du da halt im Grunde genommen, da spielst du nicht so ein Scharmützel, sondern lässt dann halt so Flottenverbände aufeinander prallen. So, das gibt's dann halt einmal auf See bei Dystopian Wars, aber auch auf Land, das heißt dann irgendwie Armored Clash, wo dann halt so Panzerverbände gegeneinander kämpfen, halt alles in diesem Steampunk-Setting. Und Spartan Games stellt noch so ein, hat halt auch noch so ein Franchise, das heißt, glaube ich, Firestorm Armada, da kämpfen dann halt so Raumschiffe gegeneinander. Mhm. So, und die bringen da jetzt auch ein Tabletop raus, wo dann auf Planeten irgendwelche Panzerverbände gegeneinander knallen. Also das ist dann mehr so Science-Fiction wieder. Und witzigerweise bringt Spartan Games jetzt aber auch ein Tabletop-Spiel raus, wo halt Infanterie gegeneinander kämpft. Und das heißt dann nicht mehr Dystopian Wars, sondern Dystopian Legions. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt, ist da gerade in den letzten Jahren eine extreme Dynamik auf diesem Markt, wobei man natürlich sagen muss, dass halt auch Firmen kaputt gegangen sind. Ja, also zum Beispiel gab es einen französischen Hersteller, der hieß Rackham, und den hat's zerlegt. Ja, der hatte so mehrere Systeme, wo es auch so ein Fantasy-Setting gab, wo man auch so Infanterie hat gegeneinander kämpfen lassen. Die sind pleite gegangen. Unter anderem, weil sie angefangen haben, auch so ein Science-Fiction Setting zu machen und zu verkaufen, was sich halt einfach nicht verkauft hat. Ne? Das hieß AT-43. Das ist natürlich dann ein bisschen scheiße, wenn man in so Tabletop-Spiel investiert und sich da Miniaturen kauft und dann wird es halt so discontinued, also dann hört die Firma auf zu existieren. Die Gefahr ist bei Games Workshop, glaube ich, nicht so groß, beziehungsweise ich glaube, wenn Games Workshop pleite gehen würde, gäbe es auch wahrscheinlich Interessenten am Intellectual Property von Games Workshop, weil das ist halt schon eine Marke. Was halt auch ganz interessant ist, Games Workshop hat von New Line Cinema die Rechte an Herr der Ringe und Hobbit gekauft. Ja. Und die stellen halt neben Warhammer und Warhammer 40.000 stellen die auch ein Herr der Ringe Tabletop her. Ja, mhm. Da kannst du dir dann Frodo und Gandalf und die ganzen Heinis kaufen und kannst dann da halt, weiß ich nicht, die Minen von Moria durchspielen. Mhm. Ja? Das ist dann also mehr Rollenspiel getrieben. Was es auch noch gibt, weiß ich, was auch ganz interessant ist, ist, die Firma heißt Privateer Press und die stellen ein Tabletop her, jetzt habe ich den Namen vergessen, obwohl ich ihn eigentlich weiß, es kann sich nur noch um Stunden handeln, genau, die stellen zwei verschiedene Tabletop-Spiele her, die War Machine und Hordes heißen. Und War Machine ist halt so ein Tabletop, was vom Setting her auch so Steampunk mit Magie. Und das ist vom Prinzip her dann ein bisschen kleiner. Also ich glaube, man kann bei Tabletop-Spielen grob zwischen nochmal zwei Untergenres unterscheiden. Und zwar einmal halt die normalen Tabletop-Spiele, wo du entweder so Armeen, die halt aus Infanterie bestehen, gegeneinander kämpfen lässt, oder diese Tabletop-Spiele, wie sie jetzt vor allen Dingen Spartan Games herstellt, wo du so Flotten oder größere Armeen gegeneinander kämpfen lässt. Und dann gibt es diese sogenannten Skirmish-Games, also so Scharmützel, ja. Und die sind dann, also das ist dann sowas wie hier zum Beispiel dieses War Machine von Privateer Press. Und es gibt noch einen spanischen Hersteller, der ein Skirmish-Game herstellt, was wohl ziemlich beliebt ist, das heißt Infinity. Und die zeichnen sich dann halt dadurch aus, dass du halt nicht irgendwie Armeen mit 50 oder 100 Modellen auf dem Tisch hast, sondern halt nur so kleine, ganz kleine Kampfverbände mit so 5 oder 10 Leuten, ja. Und die haben dann halt eine etwas tiefere Rollenspielkomponente, ja, also ich sag mal, die Rollenspielkomponente bei Warhammer und Warhammer 40k ist relativ gering, weil diese ganzen Einheiten relativ unpersönlich sind, also du hast halt meistens noch sogenannte Charaktermodelle, ja, das sind dann die, sag ich mal, die Armeekommandanten, aber es ist jetzt nicht so tief. Bei 40k gab es halt auch mal so ein Skirmish-Game, das hieß Necromunda, das habe ich auch noch. Und da war das halt wirklich so, dass wenn du eine Kampagne gespielt hast, also dann hat da ging es darum, dass man so Gangs gespielt hat, auf eben einer Welt im Warhammer 40.000 Universum. Und diese Welt hieß eben Necromunda und da gibt es dann so sogenannte Makropolen. Das sind dann also so riesengroße Städte, die bis in den Weltraum ragen. Und ganz unten in diesen Makropolen kämpft halt so der Abschaum gegeneinander. Und das war dann halt schon ganz cool, weil du dann die Einheiten Erfahrung gewonnen haben und dann haben sich auch deren Charakteristika verbessert, also die konnten dann irgendwie besser schießen oder waren besser im Nahkampf, weil sie halt eben diese Erfahrung gesammelt haben. Also bei diesen großen Spielen kommt dieser Rollenspielaspekt relativ kurz, bei diesen kleinen Skirmish-Games, die sich dann auch schneller spielen lassen, hast du meistens mehr Rollenspiel drin als jetzt bei so großen Sachen.
Hier weist jemand auf Red Alert 2 hin im Chat.
Ach so, bei Skirmish, ja gut, also das ist ja diese, ich meine, es gibt natürlich eine entfernte Verwandtheit von Tabletop-Spielen zu diesem Genre bei Computerspielen hier Echtzeitstrategie, also das, was du bei StarCraft machst, das, was du bei Command & Conquer machst, das, was du bei Warcraft machst, ja. Und hier dieser Hinweis zu Skirmish ist halt, dass du bei diesen Ja, Dune 2 ist auch geil. Das Geile bei Dune 2 war, dass du jede Einheit einzeln anklicken musstest und dann halt links in das Menü gehen musstest und sagen musstest, was die Einheit machen soll, ohne Shortcuts und sonst irgendwas. Und du durftest maximal 24 Einheiten haben. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. War auch ein extrem anspruchsvolles Spiel. Also man brauchte extrem viel RAM und so und war eine Bitch, Dune 2. Es gibt natürlich eine entfernte Verwandtheit zwischen Tabletop-Spielen und diesen Echtzeitstrategiespielen. Und bei diesen Echtzeitstrategiespielen gibt es halt eben diese Möglichkeit, dass du ein sogenanntes Skirmish machst, wo du dann gegen den Computer einfach ein Spiel machst, ohne dass es irgendeine Mission gibt. Das sollte man vielleicht auch sagen bei man fragt sich ja jetzt vielleicht, wie gewinnt man denn so ein Spiel? Bei Warhammer 40.000 ist es so, es gibt verschiedene Missionen, ja, und in diesen Missionen gibt es halt verschiedene Missionsziele. Also es gibt zum Beispiel eine Mission, die ist so ein bisschen Capture the Flag mäßig. Dann gibt es oft Missionen, wo es so Missionsziele auf dem Spielfeld geht und wo es dann darum geht, dass man dann am Ende des Spiels diese Missionsziele hält, ja, und dann bekommt man halt dafür Punkte. Dann gibt es halt zum Beispiel Punkte für den Spieler, der es schafft, die erste gegnerische Einheit komplett zu vernichten. Dann gibt es irgendwie Punkte dafür, wer den ersten Armeekommandanten umgebracht hat und so. Und dann rechnet man am Ende des Spiels diese Punkte gegeneinander, ja. Und dann weiß man halt, wer gewonnen hat. Das macht es dann halt auch spannend. Also von der Spieldynamik bei Warhammer, bei Warhammer ist dieses so, du hast halt, ein Spieler hat halt einen Spielzug, ja, da bewegt er dann alle seine Einheiten, dann schießt er mit seinen Einheiten, dann geht's im Zweifelsfall noch in den Nahkampf, dann kannst du halt noch ein bisschen rumzaubern und dann ist halt der Gegner dran. Es gibt aber auch Spielsysteme, wie zum Beispiel bei Infinity oder Dust Tactics, das habe ich auch noch nicht erwähnt, wo du einen anderen Spielablauf hast, weil da ist es halt so, dass in einem Spielzug die beiden Spieler jeweils nacheinander nur eine Einheit aktivieren und die dann alle ihre Sachen macht, die sie machen kann. Das ist halt ein etwas anderer Approach, sage ich mal, weil es dazu führt, dass das Spiel nochmal dynamischer ist, weil du gegenseitig mit deinen Einheiten aufeinander reagieren kannst, wohingegen du bei Warhammer eben erstmal deine Armee bewegst und dann schießt und alles machst und dann reagiert halt der Gegner drauf.
Also ich habe ja festgestellt, dass es das hier schon länger gibt.
Ja.
Seit 83, wie ich gesehen habe, macht man solche Tabletop-Rollenspiele. Ist das eigentlich so ein fließender Übergang gewesen von Pen and Paper Rollenspielen? Denn so groß ist der Unterschied ja nicht. Nur dass man halt diese Spielfiguren noch hat.
Also jetzt die genaue Geschichte, ja, wie die darauf gekommen sind, zu sagen, okay, wir fangen jetzt an, so Zinnfiguren herzustellen und gegeneinander kämpfen zu lassen, die weiß ich nicht. Aber wenn ich bin ja damals bei der zweiten Edition von Warhammer 40.000 eingestiegen ins Hobby quasi, ja. Und das war noch deutlich rollenspiellastiger, sag ich mal, als heute, ja. Und was ich mir vorstellen kann, war, dass die Motivation so war, dass man gesagt hat, okay, es ist natürlich cool, es ist natürlich cool, wenn man die Möglichkeit hat, seine Rollenspielfiguren auch in echt zu repräsentieren, weil es das dann oft einfacher macht, dieses Spiel zu spielen. Also es gibt ja zum Beispiel bei Dungeons and Dragons und so gibt's ja auch mittlerweile so Zinnfiguren. Das kann ich mir vorstellen. Und dass man dann halt irgendwann dazu übergegangen ist, zu sagen, okay, jetzt gibt's diese Figuren, jetzt könnte man die ja auch eigentlich gegeneinander kämpfen lassen, wäre doch eine geile Idee, das irgendwie zu machen.
Ja,
ne? So.
Ja.
Und dass da so die Evolution, sag ich mal, von den Pen-and-Paper-Spielen, wo man eine Repräsentanz der Figuren brauchte, dazu übergegangen ist, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt quasi diese Figuren als Anlass, um die herum ein Regelwerk zu machen, um sie dann gegeneinander kämpfen zu lassen. Und bei Games Workshop war es, wie gesagt, so, dass man ursprünglich mal gedacht hat, okay, man kriegt es irgendwie von der Hintergrundstory her hin, diese Welt von Warhammer zu Warhammer 40.000 nahtlos übergehen zu lassen, aber davon hat man sich mittlerweile komplett verabschiedet. Also es sind quasi zwei unabhängig voneinander laufende Spiele, Welten, auch wenn es sowohl bei Warhammer als auch bei Warhammer 40.000 die gleichen Chaos-Gottheiten gibt, die dann da Böses tun.
Mhm. Ja. Ja, aber ich glaube schon, dass man da sagen kann, dass da ein Zusammenhang besteht und eben auch tatsächlich so ein Übergang.
Ja, auf also jeden Fall. Also das auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. Ja, wir haben jetzt schon die Figuren einigermaßen abgehandelt.
Ja.
Aber du hast ja da noch mehr. Vielleicht kannst du zu den anderen auch noch was sagen.
Was waren
sie jetzt, da welche Figuren? Den ganz kleinen hattest du erklärt, ja, okay. Und den ganz großen und den mittleren.
Und den hier meinst du, ja. Oder was? Also ja, ja der mittlere, den du hier ansprichst, das ist halt von den Tau, das ist halt so ein Unterstützungskampfanzug, der ist mit zwei Raketenwerfern ausgestattet, die er an seinen Händen hat. Und auf der Schulter hat er auch nochmal einen Raketenwerfer und auf der anderen Schulter hat er noch eine große Rakete. Also sehr raketenlastiges Teil. Mhm. Also die Tau sind, wie gesagt, so eine Rasse, die sie halt irgendwann dazu erfunden haben, weil sie gedacht haben, okay, dieser ganze Manga-Quatsch, die Kinder stehen drauf. Und die sind halt ein bisschen antizyklisch innerhalb dieses Warhammer 40.000 Settings, weil das Setting ist so, das habe ich noch nicht erzählt, also die Menschen mit ihrer Technologie sind im Grunde genommen nicht auf dem Höhepunkt ihres technologischen Wandels, sondern die Story geht so, irgendwann im, ich weiß gar nicht mehr, also irgendwann zwischen 15.000 und 20.000 gab es so ein goldenes Zeitalter der Menschheit, wo die Menschheit das gesamte Universum im Grunde genommen kolonisiert hat. Und dann gab es irgendwann einen sogenannten Weltenbrand, also diese Warp-Dimension, die schwappt manchmal in den Realraum rüber und hat dann die gesamte Erde vom Rest des Imperiums abgeschnitten, und dadurch, dass dann die Erde weg war, ist dieses ganze Imperium in totale Anarchie verfallen. Und so wurde zum Beispiel früher dann auch erklärt, dass es dann Weltraumzwerge gab, also die sogenannten Squads. Die gibt's mittlerweile nicht mehr, also die gab's in der zweiten Edition von Warhammer 40.000 gab's die noch, seit der dritten Edition gibt's die nicht mehr, was viele Fans sehr traurig macht, weil viele Leute halt eben auf Weltraumzwerge stehen. Aber das wird dann halt im Fluff so erklärt, dass man sagt, ja, die haben dann Zehntausende von Jahren auf Welten gelebt, die eine sehr hohe Gravitation hatten, und deswegen sind das dann so kleine, kräftige Menschen geworden und so. Ja, also es gibt dann auch verschiedene mutierte Menschenarten im Grunde genommen. Und dieser Weltenbrand wurde dann im Grunde genommen dadurch beendet, dass die Eldar, das sind die Space Elfen, bei denen gab es eine sehr große Katastrophe, ja, weil die Eldar im Fluff sind halt so Wesen, die sehr starke psionische Energien haben, also die können quasi mit, also dieses Psi ist halt eine andere Form von eben Magie, und man speist da im Grunde genommen diese Energie aus diesem Warp-Raum, also dieser Paralleldimension, ja. Das heißt, Psioniker sind in der Lage, diese Energie anzuzapfen und dann daraus zu zaubern. Und diese Elder waren halt dadurch, dass die Menschen dann eben auch abgeschnitten waren und Anarchie und Chaos, so die angefochtenen Herrscher des Universums und alles tipptopp, aber dann waren sie halt furchtbar dekadent und durch ihre furchtbare Dekadenz haben sie dann quasi kollektiv in diesem Warp-Raum eine neue Chaos-Gottheit erschaffen. Ja, und man muss sich das halt wie so einen Kochtopf vorstellen und irgendwann kocht's über. Und das kulminierte dann darin, dass im quasi Zentrum dieses Elderreichs der Warp-Raum quasi dann permanent in unser Universum geschwappt ist und das quasi ein Großteil dieser Elder ausgelöscht hat. Das ist halt eben dann auch dieser, ja, etwas sehr morbide Charakter dieses Spiels, dass halt eben die, dass halt eben diese Elder ein sterbendes Volk sind. Die leben in sogenannten Weltenschiffen, die so groß sind wie kleine Planeten, ja, also so kontinentgroß, und dann leben im Grunde genommen die Reste dieser Zivilisation auf diesen Weltenschiffen. Und die haben furchtbare Angst davor zu sterben, weil wenn sie sterben, dann gerät ihre Seele in den Warp. Und früher war das so, dass sie dann einfach wiedergeboren worden sind, aber dadurch, dass sie durch ihre furchtbare Dekadenz diesen neuen Chaosgott, Slaanesh heißt der, erschaffen haben, werden ihre Seelen im Warp gefressen. Und deswegen können sie auch nicht mehr wiedergeboren werden. Und die Elder kompensieren das, indem sie dann ihre Seelen, ihren Geist in sogenannte Seelensteine speichern. Und die werden dann in dieses Raumschiff, in dieses Weltenschiff eingespeist, ja. Und dann lebt im Grunde genommen dieses ganze Raumschiff und wird halt durchströmt von den Geistern dieser Elder. Und das ist im Grunde genommen dann auch der, dieser Krieger hier, den ich schon so ein bisschen angemalt habe. Das ist ein sogenannter Phantomkrieger, weil die Elder haben halt sehr wenige, lebende Leute, aber was sie halt machen können, ist, dass sie die Seelen ihrer Verstorbenen eben in so Kriegerkonstrukte transferieren können, und die kämpfen dann wieder zusammen mit den Lebenden. Also das ist dann ein Elder Phantomkrieger. Und diese Tau sind halt deswegen so antizyklisch, weil das ist halt so ein ganz junges Volk. Und die sind halt, die entwickeln sich auch technologisch immer weiter und sind den Menschen an vielen Stellen halt technologisch auch überlegen. Aber die Menschen haben im Grunde genommen Glück, dass es halt einfach viel mehr Menschen gibt als Tau, ja. Und deswegen kann man die noch so in Schach halten, ja. Und die Tau benutzen dann halt so moderne Kampfrobotertechnik, und so weiter und so fort.
Manchmal klingt das so ein bisschen wie Scientology.
Was?
Scientology.
Was denn mit
Nein, mit diesen Seelen,
ach so, Raumschiffen, ja, mit Xenu und so. Ja, aber da muss ich aber Games Workshop in Schutz nehmen. Also ich glaube eher, dass L. Ron Hubbard von Games Workshop abgeschrieben hat als umgekehrt.
Ja, das mag sein.
Genau, also diese Tau sind antizyklisch, weil bei den Menschen ist das halt so, dass nachdem dieser Weltenbrand dann vorbei war und die Erde wieder quasi erreichbar war das halt so, dass es auf der Erde dann halt einen Kriegsherrn gab, der halt besonders cool war, und der hat dann quasi die Erde wieder vereint, dann die Space Marines als genetische Superkrieger irgendwie geschaffen und dann in einem sogenannten großen Kreuzzug die gesamte Galaxis wieder zurückerobert, und dabei haben sie halt auch alte Technologie irgendwie gefunden. Aber es ist halt so, dass bei den Menschen Technik halt so religiös verehrt wird, ja, also die haben halt keinen richtigen Bezug mehr dazu, sondern es ist halt eher so Cargo-Kult, ja. Also wenn ich alle Schritte richtig mache, die mir hier überliefert worden sind, dann funktioniert die Maschine, ja. Also da gibt es dann auch den sogenannten Adeptus Mechanicus, die sind alle auf dem Mars, ja, und hüten also die Technik, und das ist dann eher wie so Mönche im Mittelalter, ja, die also auf ihrem ganzen Wissen sitzen und auch nicht bereit sind, das zu teilen und so, und also alles sehr geheimnisvoll, und das heißt, diese ganze Technik, die sie da haben, die wird im Grunde genommen immer so zurückentdeckt, ja, aber es gibt im Grunde genommen keine wirkliche Entwicklung mehr bei den Menschen, sondern wenn es was Neues gibt, dann sind das alte Sachen, die man irgendwo gefunden hat und dann in der Lage ist, sie wieder zu bauen. Ja?
Jetzt kommt ja aus dem Chat auch noch die Frage, wie die Orks in den Weltraum gekommen sind, wo die doch so dumm sein.
Ach so, bei den Orks ist das vom Fluff her, bei den Orks ist die Geschichte so, also wo die genau herkommen, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Story geht so, es gab mal irgendwie eine Rasse und diese Rasse hat die Orks quasi so als Arbeiter und Krieger halt so hergestellt. Ja, also die sind so auch genetisch konstruiert. Ja, und die Orks sind halt doof, das stimmt, aber es gibt dann Orks, die ein instinktives technologisches Wissen haben, ja, also das sind dann die sogenannten Mechs und die haben dann einfach das Gefühl, sie müssen ganz viel verschiedenes Zeug aneinander tackern und dann sind sie sogar in der Lage, Raumschiffe zu bauen und Teleporter und riesengroße Kriegsmaschinen und alles, ja, also das ist halt so von der Hintergrundstory erklärt, dass sie halt eben in der Lage sind, das alles so intuitiv zu machen.
Wie ja, so kommen die Max.
M-E-K-S. Max. Kann man mal, also wenn man eingibt Big Mac, also Big und dann M-E-K von den Orks, ja, also also die Orks, die haben halt so eine Kultur, es gibt halt die Orks und dann gibt's bei den Orks die Bosse und dann gibt's, wenn ein Boss genug Orks zusammengesammelt hat, dann gibt's einen sogenannten War, wird W-A, also ganz viele A's und dann R-G geschrieben, also eigentlich Warg, aber man spricht's halt War aus, ja, und dann ziehen die halt alle in den Krieg und machen halt irgendwas kaputt, aber halt auch einfach um des Kaputtmachens willen, also die sind jetzt nicht besonders talentiert, große Pläne zu schmieden, sondern die freuen sich halt einfach, wenn sie Dinge kaputt machen können, ja. Das sind dann die Orks und in jetzt schreibt jemand, in Fantasy vermehren sich die Orks über Sporen, sind also eher Pilze, das ist in 40K auch so und die haben dann eine grüne Haut, weil sie irgendwie in ihrem Blut auch Algen drin haben, die dann dazu führen, dass sie besonders stark und kräftig sind und keinen Schmerz fühlen und sonst irgendwas.
Ja. Photosynthese betreiben,
genau. Wie man sieht, man kann sich da auch stundenlang noch über einzelne Themen und Aspekte dieses Spiels unterhalten, weil die, wie gesagt, es gibt es seit 20 Jahren, danke fürs Raussuchen, und in diesen 20 Jahren hat sich halt also diese Firma schon überlegt, okay, was gibt's denn alles, also nee, wenn es seit 83 gibt, dann gibt's das schon seit 30 Jahren, gibt's da im Grunde genommen auch 30 Jahre Fluff und Geschichte dazu, die halt verfeinert worden sind. Also es ist ein sehr umfangreiches Hobby und ich glaube, deswegen ist gerade Warhammer und Warhammer 40K auch so beliebt, weil die so am umfangreichsten sind von der ganzen Geschichte. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr interessant zu sehen, wie andere Firmen, insbesondere hier Spartan Games, aber auch Privateer Press, da reinrücken. Es gibt, wie gesagt, dieses Dust Tactics und Dust Warfare. Das ist halt auch so eine Alternative History. Da ist das Jahr 1947 und es gibt noch immer den Zweiten Weltkrieg. Das Stauffenberg-Attentat war erfolgreich. Also es gibt dann ein deutsches Reich ohne Nazis und die kämpfen dann halt gegen Alliierte und die Sowjetunion, die sich mit China vereinigt hat. Ist dann nochmal ein bisschen anderes Spielsystem.
Gut, also, es sieht da so ein bisschen so aus, als sei Warhammer so ein bisschen so die Integration von verschiedenen Fantasy-Welten, denn die Orks sind ja nun keine Erfindung von Warhammer.
Ja, das hatte ich ja am Anfang gesagt, dass sich im Grunde genommen Games Workshop ursprünglich mal, insbesondere bei Fantasy, halt extrem bei Tolkien bedient hat. Ne? Also ich würde mal, ohne es jetzt genau zu wissen, behaupten, dass bei Tolkien als erstes Elfen, Orks und Menschen und Zwerge und Hobbits und sonst irgendwas aufgetaucht sind. Ja. Und Games Workshop hat sich halt an diesem Grundsetting, sag ich mal, schamlos bedient, ja, und haben dann halt einen Warhammer gemacht, wo es halt eben Orks und Elfen und Menschen und so gab. Und dann haben sie halt diese Warhammer-Welt, die sie sich dann gemacht haben, in Warhammer 40.000 halt übersetzt, um sich halt zu überlegen, okay, dann machen wir halt dann eben ein Science-Fiction-Spiel noch draus. Und so hat sich das alles entwickelt. Aber die ursprünglichen Ideen kommen natürlich aus diesem ganzen Fantasy-Bereich.
Ja, gut, jetzt habe ich hier noch so ein paar kritische Fragen.
Ja.
Kriegsspiel. Das ist ja eigentlich alles immer nur Krieg. Und ja, Gewalt. Ist
aber,
das nicht irgendwie schlecht?
Es gibt tatsächlich eine Studie dazu, die ich nicht habe, aber die man wahrscheinlich raussuchen kann, wo mal ein Soziologe oder Psychologe untersucht hat, inwieweit Tabletop-Spiele, aber ich glaube auch insbesondere Warhammer 40k, weiß ich nicht, dazu führen, dass Leute gewalttätig sind oder so. Ja. Mhm. Und es gibt da, glaube ich, keinen Effekt. Also natürlich ist es so, dass es da um Krieg geht. Ja. Also man baut jetzt nicht diese Plastikminiaturen zusammen, damit die sich dann in der Mitte des Spielfelds treffen und man spielt, dass die Tee trinken oder so. Ja. Aber meiner Meinung nach ist es halt so abstrakt, dass es, also ich kann jetzt nur über mich sprechen und die anderen Menschen, die ich kenne, die dieses Hobby spielen, ja, und ich glaube, keiner von denen würde jetzt, weil er irgendwie Warhammer spielt, Krieg befürworten, ja. Also ich meine, ich bin mir ja bewusst, dass es in echt keine Space Marines gibt und in echt keine, weiß ich nicht, Kampfanzüge und sonst irgendwas, ja. Und man muss sagen, dass insbesondere dieses Setting bei Warhammer 40k jetzt auch keins ist, wo man sagt, das ist aber eine utopische Zukunft, da würde ich gerne leben, ja. Also es ist halt eine dystopische Zukunft, wo dieser Imperator, der seit 10.000 Jahren dann lebt, weil das hatte ich vorhin noch nicht erzählt, also die machen dann diesen Kreuzzug, ja, und es gibt halt 20 Space Marine Legionen und die Hälfte von denen begeht dann Verrat am Imperator, die werden halt von den Chaosgöttern korrumpiert, kämpfen gegen die Menschen, am Ende besiegen die Menschen das Chaos, aber der Imperator wird halt tödlich verwundet und wird dann an irgendeine Maschine geschnallt, die ihn seit 10.000 Jahren dann am Leben hält, aber es ist halt nicht mehr so, dass er noch zu den Leuten spricht, sondern er sitzt da halt einfach in diesem goldenen Thron zu Terra, heißt dieses Gerät, das ihn noch am Leben hält, so ein bisschen, ja, und dann gibt es halt so Auguren, die das Tarot des Imperators legen und sich dann überlegen, was man denn tun sollte, und es ist halt eigentlich so vom Setting her eine Mischung aus Mittelalter, der Bürokratie von Brasil, und das sind halt alles, also die Menschen in diesem in diesem Universum, die sind halt rassistisch beziehungsweise xenophob, weil man dann halt eben sagt, irgendwie alle Außerirdischen sind Ketzer und man muss sie umbringen. Alle Psioniker, also diejenigen, die in der Lage sind, so zu zaubern, das sind auch Ketzer und die muss man umbringen, es sei denn, sie sind bereit fürs Imperium zu arbeiten. Eben alle, die anders sind als wir, sind Ketzer und man muss sie umbringen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das ein Setting ist, wo man dann, wenn man das so sieht, sagt, oh ja, das ist aber cool, das finde ich, das ist jetzt ein gutes Vorbild, sondern es ist halt, also genauso wie wenn ich jetzt den Herrn der Ringe lese oder so, ja, dann sage ich ja auch nicht, oh, das ist aber alles, ne? Also es ist halt einfach eine sehr sehr, sehr tiefe, aber sehr düstere Hintergrundgeschichte. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, dass das jetzt dazu führt, dass ich dass Krieg toll ist oder so. Ich persönlich muss sagen, im Gegenteil, weil insbesondere vor diesen ganzen Hintergrundgeschichten, die da erzählt werden, wird halt irgendwie so auch nochmal klar gemacht, wie absurd das alles ist. Also wie gesagt, dieses Beispiel vorhin bei den Grey Knights, die dann anfangen, ganze Planeten platt zu machen, nur weil da irgendwie zwei Leute sind, die mal bei einem Einsatz dabei waren und also anderen Menschen erzählen können, dass es Grey Knights gibt. Also das sind ja so, das ist ja ein so absurder religiöser Fanatismus, dass ich halt einfach sagen kann, nee, das fängt nichts an. Für mich und ich glaube für die meisten Leute ist es halt tatsächlich einfach ein Hobby, wo man Plastikminiaturen zusammenklebt, wo man die bemalt, wo man sich tolle Hintergrundgeschichten für seine eigene Armee ausdenkt, wo man eben ein Hobby hat. Ja, das meiner Meinung nach jetzt besser ist, ja, als wenn man rumhängen würde und kifft oder so. Also ich weiß es nicht.
Naja, es ist halt so ein Rundum-Hobby, weil man halt sehr viele unterschiedliche Dinge tun muss. Man muss halt diese Sachen zusammenbauen, bemalen, man muss halt diese Geschichte sich überlegen, man muss eventuell sich auch mit anderen treffen und das spielen, ja, dann eben noch die Strategie und so. Also das ist schon ziemlich komplex und das ist halt so ein bisschen ja, auch so ein ja, sich das Schaffen von Welten ist ein unheimlicher kreativer Aufwand, ja, den man da treiben muss. Also man kann das auch alles sehr positiv sehen. Und es ist vielleicht deshalb nicht so negativ gesehen worden, weil es ein bisschen unter dem Radar ist.
Ja.
Also der übliche Politiker, der irgendeine Ausrede braucht, warum es nun Amokläufe gibt und sonst was, der hat natürlich schon mal was von Computerspielen gehört. Aber er hat wahrscheinlich nichts davon gehört, von Tabletop-Rollenspielen. Und das klingt auch so ein bisschen altmodisch mit Tabletop und auf dem Tisch und so. Und man braucht keinen Computer. Also kann man auch nicht gut sagen, wird niemand sagen, ja, die ganzen Amokläufer haben alle Tabletop-Rollenspiele gespielt.
Ja, ja. Also das muss man natürlich auch sagen, ja, also dieses ganze Warhammer und Warhammer 40k läuft ziemlich unter dem Radar, weil Games Workshop das halt nicht bewirbt, ja, sondern das im Grunde genommen nur durch Mundpropaganda läuft. Was ich ziemlich bemerkenswert finde, dass sich dann eine Firma in dieser Größe halt halten kann, ohne dass sie Werbung für ihr Produkt machen müssen.
Stimmt, das ist auch erstaunlich.
Und ich sehe es irgendwie nicht, dass das irgendwie zu Gewalt anregt oder dass man dann der Meinung ist, oh ja, jetzt weiß ich ja, wie man bei Warhammer einen Krieg gewinnt. Jetzt gehe ich zur Bundeswehr und werde General oder so. Ja, also
so passiert ja. Wäre wirklich interessant. Ich kenne leider keine Generale.
Ja.
Aber es wäre wirklich mal interessant zu wissen, ob die tatsächlich Strategiespiele spielen, außer Schach.
Ja, ich weiß ich nicht. Ich glaube, das verhält sich halt wie mit allem. Also
ja, früher haben sie es halt mal gemacht. Also es gibt halt diese Zinnfiguren von Friedrich II. Und
ja,
so. Also
ja, ich glaube, mittlerweile haben die wahrscheinlich da ihre Rechner und ihre Software, die ihnen das alles ausrechnet. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass der eine oder der andere Bundeswehrsoldat möglicherweise auch Rollenspiele spielt oder ein Fan von irgendeinem Tabletop-Spiel ist.
Ja, wer sind denn die Leute, die Rollenspiele spielen? Sind das alles so Nerds?
Also ich würde sagen, klassischerweise sind das auch so, sind die klassischen Nerds. Das sind die klassischen Nerds mit ihren sozialen, sag ich mal, Schwierigkeiten, die sie so haben. Ja, ich habe mal eine Doku über Asperger-Autisten gesehen. Das war ganz witzig, weil sie da in der Doku auch einen Asperger-Autisten gezeigt haben, der halt Warhammer 40k spielt. Und ich glaube, für Leute, die so ein Fable für Regelwerke und so haben, ist das natürlich auch nochmal total interessant, weil diese Regeln sind natürlich total umfangreich, ja. Also du brauchst ja nicht nur das normale Regelwerk, sondern du brauchst ja dann die Regelwerke für die verschiedenen Armeen. Du brauchst die ganzen neuen Sonderregeln und alles, ja. Also das ist ja nicht so, dass du da mal hoppla die hopp dir zwei Seiten Regeln durchliest, sondern du hast halt ein 80-seitiges Regelbuch, ja. Und das ist halt nichts, was du nicht gerade mal, das machst du nicht gerade an der roten Ampel, ja. Sondern selbst ich, der das schon ewig spielt, muss mir da immer wieder auch mal einzelne Regeln durchlesen. Dann ist das halt auch so, dass die Firma Games Workshop, die bringt halt auch immer sogenannte FAQs raus. Ja, also die, es gibt oft Regelunklarheiten. Ja, also insbesondere wenn sie jetzt neue Waffen oder sonst irgendwas rausbringen, und dann bringen sie halt FAQs raus, wo dann halt eben gesagt wird, ja, also die und die Regel muss so und so angewendet werden, ja, also das ist wirklich teilweise eine Wissenschaft. Und also ich glaube, bei dem ganzen Basteln und Anmalen und Hintergrundgeschichten lesen und sich in die Regeln einlesen und sonst irgendwas, kommt halt irgendwie dieser Aspekt, das ist jetzt Krieg, ziemlich hinten, sondern ich glaube, es ist halt vor allen Dingen so eine Nerd-Geschichte. Hm. Und dementsprechend jeder kann ja mal in so einen Games Workshop reingehen, und es sieht halt auch aus wie in, weiß ich nicht, in einem Hackerspace möglicherweise. Ja, also man hat halt 98% junge Männer, die dann da basteln, gegeneinander spielen und halt Zeug machen. Also das muss man natürlich sagen. Der Vorteil bei diesen Tabletop-Spielen ist natürlich, es ist ein sehr soziales Hobby, weil du eben nicht zu Hause vor deinem Rechner sitzen kannst, sondern du musst dich halt mit anderen Leuten treffen, um das zu spielen. Ne?
Ja. Aber das Internet spielt doch sicherlich auch eine Rolle. Also ich habe zum Beispiel gesehen, hier auch bei den Links, die freundlicherweise hier von den Leuten zusammengestellt werden, dass es da ein Warhammer-Wiki gibt, was ja irgendwie über 3000 Seiten schon umfasst, wo also man wirklich auch sagen kann, das Internet spielt eine gewisse Rolle.
Ja klar, das Internet spielt eine Rolle, insbesondere für, sag ich mal, die Turnierspieler, ja, weil nach jedem, sag ich mal, Codex-Update, also wenn eine neue Armee neue Regeln bekommen hat, wenn gibt es dann Diskussionen darüber, gibt es Diskussionen darüber, welche Einheiten setzt du jetzt wie ein, und man diskutiert über Regeln. Und was natürlich auch im Internet immer passiert, ist, dass dann zum Beispiel geleakt wird, welche Armee wird jetzt als nächstes rausgebracht, und dann gibt es schon Fotos und sonst irgendwas, ja. Also das Internet spielt dabei natürlich schon eine sehr große Rolle, ja. Mhm. Aber halt eben einfach zur Kommunikation und zum Austausch und meinetwegen auch zur Organisation. Es bietet natürlich auch eine Möglichkeit, weißt du, wenn du im stillen Kämmerlein sitzt und deine Figuren bemalst, kannst du natürlich auch einen Blog aufmachen und sagen, hier sind meine Figuren, wie findet ihr das denn? Und ja, das hier habe ich umgebaut. Genau. Es gibt da natürlich auch im Internet eine riesen Community dazu, die sich darüber austauscht. Aber die ist halt vor allen Dingen englischsprachig, ja. Ganz einfach deswegen, weil die Firma kommt halt aus Großbritannien, da gehört es anscheinend auch mehr so zum, also in Großbritannien sind Tabletop-Spiele etwas Normaleres als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder so. Also da können die Leute was mit anfangen, und da kriegst du, sag ich mal, diese Warhammer-Geschichten auch in einem normalen Spielwarenladen, wohingegen du in Deutschland halt immer in so einen Fantasy-Store gehen musst oder sonst irgendwas. Ja. Und es gibt halt Wikis, sonst irgendwas. Jetzt wird hier gefragt, Games Workshop geht nicht gegen das Wiki vor, das ist doch eigentlich Inhalt, den die verkaufen wollen. Naja, also die wollen halt vor allen Dingen Figuren verkaufen und Regeln verkaufen. Und es gibt natürlich Bücher, also das muss man dazu auch noch sagen, also was die auch noch machen ist, die bringen dann halt so Romane raus. Mhm. Also Roman ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, also es sind lange Erzählungen über die Qualität. Genau. Über die Qualität, ja, kann man dann halt streiten, aber ja, das ist dann wahrscheinlich so wie diese Star Wars Romane oder ja,
oder
so.
Oder Google, ja, macht ja jetzt im Umfeld von, wie heißt das Spiel nochmal? Ach, ich habe es gestern noch gespielt. Ich glaube, ich kriege Alzheimer.
Naja, besser nicht.
Ingress, genau.
Ingress.
Ja. Da gibt es ja auch so Spin-off-Romane.
Ah.
Ich habe einen gelesen, der war sehr schlecht.
Ja.
Der war zum Glück kurz, deshalb bin ich durchgekommen. Den zweiten habe ich angefangen und ist auch sehr schlecht.
Also ja.
Von daher frage ich mich immer, was das soll.
Ja, das ist halt die typische Kundschaft, sind dann, glaube ich, auch die Nerds, die das irgendwie spielen und die das dann irgendwie geil finden, wenn da über 100 Seiten eine Schlacht beschrieben wird oder so, wo jeder, der, weiß ich nicht, was, also es ist jetzt nicht schlimmer als Stephen King, aber es ist wahrscheinlich auch nicht viel besser. Es ist ein riesen Universum. Und die Leute, die das machen, sind halt Nerds. Und ich,
ja,
und witzigerweise, aber nicht so die klassischen Computer-Nerds, sondern halt eben so die Fantasy-Rollenspiel-Nerds. Ja.
Mhm.
Aber sagen wir mal so, also ich glaube, wenn du jetzt also auf der sozialen Leiter stehen die Tabletop-Nerds wahrscheinlich ganz unten. Weil du, sag ich mal, insbesondere dadurch, dass Menschen immer mehr mit Computern und sonst was zu tun hast, also du kriegst wahrscheinlich mehr Sympathien damit, dass du sagst, ich bin ein Hacker oder ich bin ein Computer-Nerd, als zu sagen, ich bin ein Tabletop-Nerd, weil das schon ein sehr, sehr spezielles Thema ist. Ach so, ja, hier werden noch die LARP-Nerds genannt. Also ich glaube, die LARP-Nerds kann man da wahrscheinlich nicht so vergleichen, wobei es wahrscheinlich auch... Kannst
du vielleicht noch kurz erklären, weil nicht jeder weiß, was
das ist. Ach so, LARP ist, das sind die Live-Rollenspieler.
Genau,
das sind dann die sich ihre Kostüme anziehen und als Elfen und Orks verkleiden und irgendwo in den Wald gehen und mit selbstgebastelten Feuerbällen aufeinander schmeißen.
Da werde ich auch noch einen Podcast dazu machen,
ja,
hoffe ich zumindest, weil ich da jemanden kenne.
Ah,
erstaunlich, dass die Leute outen sich immer erst so nach und nach.
Ja, also ich muss halt sagen, ich spiele halt seit ich 16 bin, spiele ich das, ja. Aber ich habe halt bis vor kurzem halt auch nicht so darüber geredet, weil man echt schnell in so einen Rechtfertigungsdruck kommt.
Ja, insbesondere, das ist
aber doch Quatsch. Aber insbesondere, weil es halt auch so ein teures Hobby ist. Ja, also wie gesagt, also hier der große Heini, der hat die Figur halt 40 Euro gekostet. Hier die kostet auch 40 Euro. Ja, und das ist dann halt immer, die Leute sehen halt nicht, dass man natürlich nicht nur das Plastik bezahlt oder das Metall, sondern halt eine Firma, die weltweit Läden hat, die also auch in Tokio und sonst was, ja, die eben auch, das muss sich ja reinvestieren. Also wenn du, sag ich mal, in Computertechnik investierst, und diese Herstellungsgusstechnik von diesen Figuren und so, das muss ich ja irgendwie refinanzieren. Das ist ja nicht so, dass so eine Firma wie Games Workshop oder auch diese anderen Firmen, die leben ja nicht von Luft und Liebe. Und ich würde behaupten, bei der Qualität, die mittlerweile erreichen, ist das ja auch nicht so, dass Games Workshop da Lösungen von der Stange gekauft hat, sondern das werden wahrscheinlich alles Einzelentwicklungen sein, ja, und ganz, ganz, ganz viel Trial and Error, Trial and Error, weil du natürlich nirgendwo hingehst, weiß ich nicht, zu einem Maschinenbauunternehmen und sagst, verkaufen Sie mir mal bitte eine Fräse, mit der ich in Metall Platten eine Gussform für Plastikfiguren reinfräsen kann. Da gucken die dich halt irgendwie an wie ein Pferd. So. Und das wird halt oft nicht gesehen. Und du kannst aber auch jetzt niemandem, wenn der dann deine Plastikfigürchen da sieht, erklären, was das genau ist. Und ich meine, ich hatte jetzt dann irgendwann mal Bock, jetzt drüber zu podcasten, weil ich es halt schon ein sehr geiles Hobby finde.
Ja, sicher.
Und ich muss einfach sagen, warum mir das auch so Spaß macht, ist, ich habe ja nun mal einen Job, der sehr virtuell ist, ja. Also
virtuell?
Naja, virtuell in dem Sinne, als ich einen Job habe, wo ich im Büro sitze, wo ich nicht immer sofort die Ergebnisse meiner Arbeit sehe und so, das meine ich. Also so dieses klassische, ich bin von meiner Arbeit ein Stück weit entfremdet Problem, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich
Jetzt wissen nicht alle Hörer vielleicht, was du beruflich machst.
Ja, ich weiß nicht, weil wir das streamen. Darf man das sagen? Das darf ich sagen, weil
Fakten
sind erlaubt. Ich bin halt Abgeordneter. Mir macht das einfach am Ende des Tages dann total viel Spaß, wenn ich mich mal eine Stunde hinsetze und dann am Ende sehe, ich habe jetzt eine bemalte Plastikfigur. Das ist schön. Ich habe was mit meinen eigenen Händen gemacht.
Ja.
Ich war kreativ, weil ich mir ein Farbschema für die Figürchen ausgesucht habe. Ja. Ich habe was getan. Das ist halt was anderes, als wenn man irgendwie 8 Stunden am Tag im Büro sitzt und danach halt eben nichts in den Händen hat. Und deswegen macht das halt unglaublich viel Spaß.
Ja, nee, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und es ist halt auch wirklich, glaube ich, das ist einfach so. Also Hobbys kosten einfach Geld. Ich meine, es gibt kein billiges Hobby. Wenn du das richtig dich reinsteigerst, eben nerdmäßig machst, dann kostet das auch Geld. Also ich meine, selbst wenn du sagst, ich wandere, dann brauchst du Wanderschuhe, dann brauchst du die passende Kleidung. Dann fängst du halt schnell an, dass du vielleicht auch ein GPS-Gerät haben willst. Ja. Dann dies und jenes und dann noch so ein Schrittzähler. Dann muss der Schrittzähler aber auch irgendwie noch Höhen messen können und all so ein Zeug.
Ja.
Und dann bist du da schnell, also allein schon so richtige Hightech-Wanderschuhe und so, ist aber schnell viel Geld los.
Ja,
also
oder
ich kenne kein Hobby, was wirklich billig ist,
wenn du berühmte, dich da reinsteigerst. Die berühmte Eisenbahn, ne?
Ja.
Also
ja.
Die berühmte Dings-Eisenbahn, Märklin-Eisenbahn, die kostet.
Das ist ja auch ähnlich. Da musst du auch unter Umständen bemalen, wenn du willst.
Das muss man sagen, dieses Eisenbahn-Hobby hat natürlich vom Modellbauaspekt her eine gewisse Ähnlichkeit auch mit dem Tabletop-Hobby.
Ja, das stimmt. Ja, also ich denke, das ist wirklich schon sehr ähnlich. Würde ich auch gerne mal drüber podcasten, aber da kenne ich keinen, beziehungsweise die Leute geben es nicht zu. Das ist ja das. Ich meine, wir haben auch, ich habe mir erst Themen notiert und dann habe ich mir Leute dazu notiert. Ja. Und ich hatte das Thema Rollenspiele und da warst du nie in meinem, ich kann da gleich auch nochmal nachgucken, ich mache da ja immer so Mindmaps, da warst du nie in meiner Mindmap unter Rollenspiele. Ich hatte dich bei anderen Themen da nochmal, ich hatte gedacht, ich mach mal was über Schauspielen oder so mit dir. Und dann sagtest du plötzlich, ja, wir machen Tabletop-Rollenspiele. Da war ich also erstmal komplett von der Rolle, sozusagen. und jetzt, wenn ich das hier so sehe, der ganze Tisch ist voll. Wie gesagt, ich muss das gleich alles noch fotografisch festhalten. Das heißt also, die Leute geben es nicht zu. Wahrscheinlich bin ich umgeben von Leuten, die irgendwelche interessanten Dinge machen, wie zum Beispiel auch Modelleisenbahnen und so. Ja. Und sie sagen es einfach nicht.
Ja, also wie gesagt, das ist man hat da einen harten Stand. Man hat da einfach einen harten Stand.
Ja.
Hier steht, Schreiben ist ein Hobby, das nichts kostet, als These.
Aha.
Das kostet Zeit.
Naja, gut, Zeit kostet ein Hobby immer.
Ja, aber Schreiben ist ein Hobby, das dich halt dann vor allen Dingen Zeit kostet.
Naja, so. Aber wie schreibst du denn? Ich meine, Schreiben, du willst es ja vielleicht veröffentlichen.
Ja.
Also wenn du nur für dich schreibst, ja, dann brauchst du wirklich nur irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Papier und Tinte. Das ist nicht teuer.
Mhm.
Aber wenn du für andere schreibst, dann musst du dir erstmal schon mal so einen Server besorgen oder irgendwie mindestens einzahlen bei irgendeinem Blog-Anbieter und so. Da fängst du doch schon an. Und wenn du dann einen Server hast, irgendwann willst du das auch backuppen, dann willst du dies und jenes. Also ich zahle inzwischen für meinen Blog, wenn ich so will, gut, da läuft jetzt auch der Podcast drüber, 49 Euro.
Im Monat.
Und da habe ich noch nicht, glaube ich, jetzt das Extra-Paket fürs Backup dabei. Da muss ich noch mal gucken, was das gekostet hat. Also es ist halt immer, also man kann sich schon auch da reinsteigern. Und wenn du ein Buch veröffentlichen willst und bist doch nicht der große, tolle Schriftsteller, also jetzt ein Buch als E-Book, dann musst du auch irgendwie da ein bisschen investieren. Wenn das was werden soll oder ein Buch als auch ein gedrucktes Buch, dann musst du halt auch noch das Drucken und so finanzieren.
Ja, also man findet wahrscheinlich überall Kosten. Es ist halt natürlich so, es gibt wahrscheinlich teurere Hobbys und es gibt nicht so teurere Hobbys.
Ja, das stimmt.
Aber gut, das ist halt immer je nachdem, wie man sich da reinsteigert. Nee, also was mich also auch wieder, sag ich mal, zu dem Hobby hingeführt hat, ist halt tatsächlich auch so der technische Aspekt. Ich finde halt dieses, man macht da am Computer so Plastikminiaturen, ja, und kriegt das halt hin, die dann so in einen Spritzgrat zu gießen, dass das wirklich nicht mehr viel Platz einnimmt, ja, und am Ende des Tages sich noch zusammenbauen lässt, dass es gut aussieht. Das finde ich einfach total beeindruckend. Mhm. Also ich finde einfach beeindruckend, welche technologischen Sprünge es da in der Vergangenheit gegeben hat.
So, ja, das, und es gibt noch weitere Sprünge. Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Wir müssen halt, wir leben jetzt in der Zeit, wo es eine wahnsinnige Revolution gibt, die noch keiner auf dem Schirm hat, weil die Leute immer nur denken, naja, Internet ist ja schon Revolution genug. Aber das Do-it-yourself-Ding, wo dann jeder alles in 3D ausdrucken kann,
ja,
das kommt ja, ja noch. Also das steht ja unmittelbar, ja, bevor. Ich würde sagen, das sind jetzt was, the next big thing.
Ja, gab es ja jetzt neulich bei einem großen Elektronikmarkt in Berlin schon so einen 3D-Drucker für, ich glaube, 2000 Euro oder so. Ne? Also wenn man da noch 3-4 Jahre wartet, kosten die wahrscheinlich ein Tausender oder nur noch 500.
Ja.
Das ist ganz interessant, weil ich habe da tatsächlich mal bei Games Workshop auch angerufen. Also bei der Zentrale in Nottingham in England, ja, und wollte da mal mit jemandem über das Thema reden, aber es ist leider, muss man sagen, eine Firma, die sehr zugeknöpft ist, ja, und ich habe denen auch erklärt, dass ich das im Rahmen meiner Abgeordnetentätigkeit sehr interessant fände, weil ich sag mal, diese ganzen Urheberrechtsthemen, die werden ja natürlich auch bei 3D-Drucken interessant, ja, und ich kann mir halt gerade vorstellen, eine Firma, die ja eben mit genau so etwas, was sich sehr leicht kopieren lässt, ihr Geld verdient, ja, dass die sich vielleicht schon Gedanken darüber machen, wie sie diesem Thema begegnen. Ja. Aber das Problem ist wirklich, ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass auch die das verpennen.
Ja.
Und da ist mein Interesse ja reiner Eigennutz, weil ich ja nicht möchte, dass diese Firma pleite geht und ich in 3-4 Jahren nicht mehr meine schönen Figürchen zusammenkleben kann.
Naja, die Leute können es ja nicht mehr, es geht hier ja nicht mehr ums Kopieren, die können es ja dann besser machen. Die können ja viel bessere Figuren machen.
Ja.
Also jeder kann ja dann wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen und da wahnsinnige Figuren herstellen. Und da sollte so eine Firma drauf abfahren. Die sollten sich das zum Geschäftsmodell machen, denn dann haben sie gewonnen.
Ja, ja. Also wenn sie clever sind, würden sie wahrscheinlich ein Programm anbieten,
genau,
das dann ermöglicht, selber die Figuren zu machen, wo du dann, weiß ich nicht, per Paid Content,
genau,
Apps, kaufst du dir die Teile, die du dann modulieren kannst und kannst du dann so und so oft ausdrucken und so. Weil wenn sie es nicht ordentlich hinkriegen, dann verpennen die das.
Ja.
Und das ist auch schon, und das finde ich halt auch sehr schade. Ich kriege das dann im Internet in so Diskussionen mit. Es gibt auch Firmen zum Beispiel in China, ja, die das kopieren. Ja, also insbesondere auch die Games Workshop Produkte, mhm. ja. Das heißt dann China Cast, ja. Mhm. Und das soll wohl von der Qualität genauso gut sein teilweise, ja. Mhm. Und klar, es interessieren sich immer mehr Leute für diese 3D-Drucken-Geschichte, ja. Ja. Wobei mich da teilweise dann auch von so manchen Leuten, die diesem Hobby nachgehen, so ein bisschen diese Haltung nervt, weil sie dann eben auch so sagen, ja, aber das ist ja irgendwie Plastik für 2 Euro und so, wo ich mir so denke, ja, kann sein, aber weiß ich nicht, wenn du ein Auto kaufst, das ist auch teurer als die Rohmaterialien oder so. Ne? Aber da bin ich mal gespannt, was sich entwickelt. Was ich, wie gesagt, in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, dass es halt auf Kickstarter, wie gesagt, da so eine richtige Szene gibt, ja, die sich halt genau damit auseinandersetzt, für ihre Tabletop-Produkte Geld zu sammeln, weil eben die Produktion immer günstiger wird.
Ja. Nee, aber weil hier gerade gesagt wird, die Bezahlmodelle zerbröckeln. Nein, es gibt ganz neue Bezahlmodelle. Es gibt sogar super geile Bezahlmodelle, denn du kannst da halt Sachen machen im virtuellen Raum, also wie zum Beispiel so eine App verkaufen. Ne? Die ist in der Herstellung, gut, wenn einmal musst du natürlich die Ideen haben, aber dann hast du sie und dann musst du da kein Lager haben, du musst keine Plastikteile mehr produzieren, du verkaufst einfach die App und das ist doch die Lizenz zum Gelddrucken. Ja. Also das verstehe ich nicht. Also da sollten die doch, also ich, wenn ich bei denen
es kann natürlich sein, dass sich bei Games Workshop Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Auf jeden Fall wollte niemand mit mir sprechen. Ich habe sogar angeboten, ein Full Disclosure zu unterschreiben und so, ja, was ich ja normalerweise nicht mache, aber sie waren wirklich nicht zu bewegen. Also der nächste Schritt ist, dass ich wahrscheinlich persönlich einfach mal dahin fahren muss. Mhm. Aber
muss
ich machen. Ja, also wie gesagt, es ist ein geiles Hobby, es macht mir extrem viel Spaß und es ist eine sehr, wie ich finde, sinnvolle Beschäftigung. Ja.
So, jetzt aber nochmal hier bei den kritischen Fragen.
Ja.
Da bin ich noch nicht fertig.
Ach, also es gab noch, wo stehen die denn mit den kritischen
Fragen? Nein, sind die ich mir vorher überlegt habe. Okay. Ich bereite diese Veranstaltung ja vor, auch wenn das Gegenteil manchmal behauptet wird. Aber das liegt daran, dass dann das Gespräch so ausufert, dass ich mit meinem Konzept nicht mehr hinkomme. Das ist aber auch gut so. Also ich bin ja mehr fürs freie
Schwadronieren.
Ja, dystopische Zukunft haben wir schon abgehandelt. Haben wir noch nicht. Wir haben das Kriegsspiel. Ja. Dystopische Zukunft. Warum ist eigentlich immer auch bei den Rollenspielen und bei diesen Comics, die ja auch so dazugehören und bei den Animes hatten wir das auch schon, immer wieder die dystopische Zukunft? Warum muss eine Zukunft immer dystopisch sein?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich kann es nicht sagen. Beziehungsweise sagen wir mal so, es gibt auch Tabletop-Spiele zum Beispiel im Star Trek-Universum. Also es gibt jetzt ein Tabletop-Spiel von Fantasy Flight Games, wo man sich so Star Trek-Raumschiffe dann kauft, die dann auch gegeneinander kämpfen. Ja, wobei, also der Punkt ist, ich glaube, diese ganzen dystopischen Settings sind halt einfach deswegen interessanter, weil du natürlich irgendwie einen Hintergrund brauchst, der erklärt, warum da eine gesamte Gesellschaft oder ein gesamtes Universum miteinander im Krieg ist. Ja, also vielleicht ist aber auch, ich meine, du könntest aber auch die jetzige Zeit, ja, wenn du sie aus einem anderen Blickwinkel erzählst, könntest du ja auch total dystopisch irgendwie erzählen, ne? Also, dass man sagt, oh mein Gott, im Jahr 2013 leben die Menschen auf einem Planeten, auf dem es überall Leid und Krieg gibt und es gibt eine reiche Elite und bla, ja. Also, ich glaube, dass sich natürlich viel in dem, was in diesen Spielen verhandelt wird, wird halt so extrapoliert aus aus dem jetzigen. Also
genau.
Ich glaube, es gab eine Phase in der, sag ich mal, Science Fiction oder in der utopischen Literatur, Und zwar irgendwie so diese Phase zwischen 1900 und dem Abwurf der Atombombe beziehungsweise dem Zweiten Weltkrieg vielleicht, ja? Ja, wo man der Überzeugung war, mit der Wissenschaft kann der Mensch halt alles erreichen und wir werden in glorreichen Zeiten leben.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Und ich glaube, mit der Erfindung der Atombombe war das vorbei, weil man auf einmal nämlich verstanden hat, dass die Menschen eben in der Lage waren, also selbst mit so grausamen Geschichten wie Giftgas oder so, ja, bist du nicht in der Lage, den Planeten so in die Luft zu jagen, wie halt mit der Bombe, so.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, dass sich seitdem, sag ich mal, eine Science Fiction vor allen Dingen darauf konzentriert, das Schlechte zu skizzieren. Also ich meine, selbst wenn du dir mal Star Trek vor Augen führst, ja, das ist ja im Grunde genommen auch so eine, diese Föderation der Menschen, das ist ja im Grunde genommen auch eine Militärdiktatur. Ja,
ja.
Also die sind zwar alle irgendwie Wissenschaftler und sie leben halt Post-Scarcity, weil sie da mit ihren Antimaterie-Generatoren in der Lage sind, alles irgendwie zu replizieren und sonst irgendwas. Mhm. Ja, aber
wird übrigens sehr schön deutlich in dem letzten Star Trek-Film, weil die da auch diese etwas militaristischen Uniformen anhaben. Das sieht man in den anderen, in der Star Trek-Serie nicht so, weil die da immer ja nur ihre bunten Hemden anhaben.
Ja, ja.
Aber da haben sie auch noch Mützen auf und dann sieht man halt, dass das alles doch Militärs sind.
Ja, also gut, wobei man natürlich sagen muss, dass der J.J. Abrams, der hat natürlich beim Relaunch dieses ganzen Franchises meiner Meinung nach sehr viel Scheiße gebaut. Mhm. Aber man sieht ja auch, vielleicht, das ist ja dann eher so ein gesamtgesellschaftliches oder popkulturelles Phänomen, ja, dass man in den 60er Jahren, als Star Trek erfunden worden ist, das noch so eine Heidi-Teidi-Serie war, ne, also Captain Kirk und seine Mannen und die Frauen in den Miniröcken hüpfen durchs Weltall und erleben lustige Abenteuer, ja. Mhm. Und 50, 60 Jahre später ist dieselbe Geschichte auf einmal eben eine, wo man in einem Weltall lebt, wo es nur Krieg und Vernichtung und sonst irgendwas gibt, ja. Und ich glaube, das ist halt, Zeitgeist ist so ein doofes Wort, aber es ist wahrscheinlich der Zeitgeist, ja, dass wir eben nicht mehr in der Lage sind, uns eine schöne Zukunft vorzustellen. Und man muss natürlich auch sich nochmal vor Augen führen, die Zeit, in der dieses Warhammer und Warhammer 40k Universum entstanden ist, ja, sag ich mal, die Grundlagen in den 80ern, das war der Thatcherismus,
da haben die
Briten eben auch in einer Zeit gelebt, wo sie echt gedacht haben, auch einer Zeit der sozialen Unruhe, ja. Und wenn man sich überlegt, dann ist dieses sehr auch anarchistische Warhammer 40.000 Universum halt auch so ein Gegenbild dazu, ja, also du hast natürlich auf der einen Seite ganz, ganz viele Sachen so überspitzt, ja, aber auf der anderen Seite hast du eben auch eine Welt, ein Universum, das halt schon mehr ist wie der Wilde Westen, als ein komplett durchorganisiertes System, was auf Leistungen und sonst irgendwas getrimmt ist. Also ich glaube, das ist der Grund, und ich denke, dass diese Abgründe Menschen dann auch immer mehr faszinieren, als wenn man jetzt irgendwie, also ich wüsste auch, aber vielleicht, ich bin ja gut, wir sind jetzt Kinder unserer Zeit, aber ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ein Spiel aussehen sollte, in diesem Genre zumindest, wo man sich jetzt nicht auf die Mütze haut. Also ich meine, das ist dann wahrscheinlich die Siedler von Catan oder so, aber da geht's ja auch immer um Wettbewerb und sonst irgendwas. Es geht ja immer um einen Wettbewerb, ja. Was man natürlich, sag ich mal, diesem Warhammer 40.000 Universum vorwerfen kann, ist, dass vielleicht die dem so ein bisschen die Selbstironie abhanden gekommen ist. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt in der zweiten Edition noch deutlich selbstironischer war und sich deutlich weniger ernst genommen hat, als es das jetzt ist. Ja, also das ist halt immer so ein Abbild von dem, was halt ja aktuell so passiert. Und ich frage mich das auch immer. So eigentlich, ich meine, das hatte ja Pfeffer auch in der FAZ ganz schön geschrieben, eigentlich müsste ja Science Fiction so einen Ausweg auch aufzeigen, ja, oder so eine Möglichkeit. Aber ich glaube einfach, dass viele Menschen, auch viele Kreative, gar nicht mehr in der Lage sind, sich eine schöne Zukunft vorzustellen oder auszumalen, weil du halt ausgelacht wirst, weil halt irgendwie gesagt wird, was ist denn das für eine sentimentale Scheiße, ja? Wer soll denn mit dem Quatsch was anfangen? Und das ist schwierig. Ja, ja. Mhm. Das ist schwierig.
Aber ja, also dass man sich immer auf die Mütze hauen muss, gut, Wettbewerb, weiß ich nicht, kann man auch mit weniger, gut, ich meine, letztlich ist auch sowas wie Mensch, ärgere dich nicht mehr im Wettbewerb und gut, kriegt man vielleicht auch was auf die Mütze, aber es ist nicht so direkt. Naja, dann gibt es natürlich, hier wird auch von My Little Pony im Chat gesprochen, gut, da gibt es jetzt, glaube ich, kein Rollenspiel dazu, aber es gibt auch so Rollenspiele, wo du dir deine Lieblingsplüschfigur mitbringen sollst und so, also könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, aber es stimmt schon, also Wettbewerb ist natürlich immer wichtiger Ansporn beim Spielen, klar.
Ja, also und ich meine, es gibt ja auch viele Spiele, die sind dann irgendwie kooperativer und sonst irgendwas, aber es sind dann halt eben keine Tabletop-Spiele. Mhm. Ja, also das muss man halt ganz klar sagen, das Tabletop kommt von der Tradition her ganz klar aus diesen wir stellen Kriegsszenen nach, ja, kommt ganz klar aus dieser Fantasy-Ecke und es gibt halt kein im Grunde genommen. Ich wüsste auch gar nicht, warum. Also ich meine, guck mal, in jeder Geschichte, die erzählt wird, egal ob es jetzt Science Fiction ist oder ob es in der Vergangenheit spielt oder jetzt spielt, es wird ja immer ein Konflikt verhandelt. Mhm. Also es gibt ja kein Buch oder keine Erzählung, wo also ich meine, selbst in der Bibel, ich finde die Bibel deswegen als Erzählung ganz interessant, weil sie meiner Meinung nach eben ein Archetyp so darstellt, weil es eben aus einer Zeit kommt, wo man angefangen hat, diese Erzählungen, die es gab, mal zu sammeln und aufzuschreiben, ja, und eben noch meiner Meinung nach eben am nächsten daran sind, was sich Leute eben davor angefangen haben für Geschichten, also nicht angefangen haben, aber davor, was es üblich war, für Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, in jeder Geschichte gibt es immer einen Konflikt, da gibt es immer Wertvorstellungen und Ideen, die aufeinander knallen. Also ich meine niemand, ich meine gut, es also das ist doch im Grunde genommen hier dieses Ulysses da von dem, wie heißt der?
James Joyce.
James Joyce ist ja dafür berühmt. Ich habe es nie gelesen, aber ich glaube, die ersten 20 Seiten, da geht es irgendwie um eine Lokomotive, die startet oder so. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das dann die Alternative ist oder so, aber
es gibt ja nun auch viele Liebesgeschichten und so, wo dann natürlich nicht unbedingt ein Krieg geführt wird.
Ja, aber bei Liebesgeschichten gibt es erstens auch immer einen Konflikt, also egal wie seicht sie sind. Es gibt ja, also es ist ja nicht so, dass in der ersten Minute eines Liebesfilms oder einer Liebesgeschichte da jemand irgendwie jemanden kriegt. Also selbst in die Bastei-Lübbe-Heften vom Bergdoktor und so, die musste ich bei meinem Zivildienst in so einem Altenheim immer so einer Bewohnerin dieses Altenheims mitbringen, dann habe ich die mal auch so quer gelesen, da gibt's auch immer Konflikte, da ist die Frau sich dann auch nicht sicher, ob er sie jetzt will oder so, oder er ist nicht sicher, ob die Frau ihn will und so, und ne, da gibt's auch Missverständnisse und sonst irgendwas. Ich glaube halt, um das runterzubrechen, ich glaube halt, es gibt halt ganz wenige auch Formen, der Erzählung, ja. Also es gibt dann halt irgendwie die Tragödie und die Komödie und dann das Drama und sonst irgendwas. Und am Ende des Tages werden halt immer Probleme verhandelt. So. Mhm. Und ich glaube, was die Science Fiction angeht, ist das halt einfach ein Genre, wo man sich aufgrund der technologischen Realität, die es heute gibt, einfach nicht mehr vorstellen kann, dass Technik in irgendeiner Weise ein gesellschaftliches Problem löst. Weil wir ja eben erleben, dass Technik keine Probleme löst, sondern in ihrer Nutzung das Leben an vielen Stellen einfacher macht, aber an vielen Stellen auch eben komplizierter. So,
ja,
ne?
Ja.
Und diese Heilsversprechen, die es damals gab, insbesondere bei der Atomkraft, ja, die wurden nie eingelöst.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht nochmal einen Shift gibt, wenn die Menschheit es tatsächlich hinbekommt, sich zu 100% aus regenerativen Energien zu versorgen und man dann anfängt, wieder in so einer Kreislaufwirtschaft zu leben. Ich meine, das ist jetzt das totale Eichhörnchen, aber das ist ein ganz interessanter Aspekt der Technikgeschichte. Die Menschen waren ja mal kurz davor in so einer Kreislaufwirtschaft zu leben, und zwar vor Entdeckung der Steinkohle. Denn vor Entdeckung der Steinkohle war der einzige Energieträger, den die Menschen hatten, Holzkohle. Und Holzkohle konnte man nur eben gewinnen, wenn man im Kreislauf eben bewirtschaftet hat. Also wenn du irgendwie den ganzen Wald abgeholzt hast, ja, dann war die Grundlage, deine energetische Grundlage weg.
Mhm.
Und das war halt so ein ganz interessantes Gleichgewicht. Ja, das war halt auch insofern interessant, weil Holzkohle als Energieträger natürlich nicht so viel Energie freisetzt wie Steinkohle und so, ja. Aber da war der Mensch kurz davor, in einem Gleichgewicht zu leben, nämlich betrieben aus Windenergie, Wasserenergie und halt Holzkohle, ja, als, sag ich mal, zeitunabhängiger Energieträger, weil wenn du Holzkohle hattest, konntest du immer entscheiden, ich werfe jetzt noch was Holzkohle nach. Ne? Das konntest du bei deiner Mühle, bei deiner Windmühle oder bei deiner Wassermühle nicht. Bei der Wassermühle hattest du halt andauernd Energie, ja, und bei der Windmühle nur, wenn der Wind wehte. Aber das war natürlich dann auch keine elektrische Energie, sondern es war halt mechanische Energie. So.
Ja, wobei das auch, glaube ich, ein Missverständnis ist, je nachdem, wo die Mühle steht, ist da praktisch immer Wind.
Ja.
Die dreht sich fast immer. Also nach allem, was ich gesehen habe über
Windmühlen. Ich schließe das nicht aus. Das mag daran liegen, dass die meisten Windmühlen, denen man begegnet, heutzutage halt eben starr sind. Oder man eben diese Stromwindräder irgendwie sieht. Ne? So. Und ich glaube, das ist halt eben dann ein Aspekt, den es so eben nicht mehr gibt. Weil ich glaube, das ist jetzt natürlich so psychologisierend, aber ich glaube natürlich schon, dass sich die meisten Menschen sehr bewusst sind, dass das kein nachhaltiger Lebensstil ist, den wir da pflegen.
Ja.
Und dementsprechend bildet sich das halt auch ab, weil man eben nicht mehr glaubt, dass die Menschheit sich irgendwie besonders positiv entwickelt. Und ich glaube, der Punkt bei einer Utopie im Gegensatz zu einer Dystopie, ja, ist natürlich, wenn du eine utopische Erzählung hast, musst du dich natürlich immer fragen, warum lebe ich denn nicht heute schon so, wie da beschrieben? Also bei Star Trek ist das ja noch einfach, weil man ja sagen kann, naja gut, also wir haben keine Antimaterie-Reaktoren und wir sind auch nicht in der Lage, Nahrungsmittel zu replizieren oder sonst irgendwas, ja. Aber bei anderen Geschichten weiß ich nicht, so die Geschichte vom Kommunismus oder sonst irgendwas, da muss man sich natürlich schon fragen, ja, warum leben wir denn nicht alle in Eintracht miteinander und teilen das, was wir haben und so, ne? Und dann muss man sich wieder vor Augen führen, was man für ein, weiß ich nicht, kapitalistisches, egoistisches Schweinehund-Arschloch ist. Da ist das natürlich einfacher, wenn man sich eine Zukunft vor Augen führt, wo alle Menschen eben auch kapitalistische, egoistische Schweine-Arschlöcher sind, die dieselben Probleme haben wie man selbst. Ne? Da muss man sich nämlich auch nicht die Frage stellen lassen, warum leben wir denn nicht so wie in der glorreichen Zukunft von Star Trek oder sonst
irgendwas. Da hast du schon den Punkt angesprochen, den ich hier auch stehen habe. als Frage, also was, inwiefern spiegelt sich in den Fantasy-Welten eigentlich unsere Welt wider, war meine Frage. Und du hast vorhin schon gesagt, du hast vorhin diese Sache gebracht mit dem Imperator.
Ja.
Kann man, ist das nicht auch heute so? Ich meine, wenn das in den 80er Jahren entstanden ist unter Thatcher, dann müsste man ja eigentlich noch der Meinung gewesen sein, dass sich doch was ändert durch Politik, weil ja Thatcher eine völlig neue Politik gemacht hat. Wenn man dann etwas später lebt, ich weiß ja nicht, wann der Imperator aufgetaucht ist, also nach dem Thatcherismus, dann hat man ja doch den Eindruck, dass eben Politik irgendwie nichts ändert und dass Merkel ist halt irgendwie so wie dieser Imperator. Also ich improvisiere jetzt. Also ja, die ist halt da und nichts verändert sich und alle sind zufrieden. Also nein, das war jetzt nur als ja, Gedankenmodell. Ja. Inwiefern spiegelt sich eben auch die heutige Gesellschaft wieder in den Fantasy-Welten?
Also ich denke insofern schon als wie ich das vorhin beschrieben habe, das sind halt genauso unschöne Gesellschaften wie unsere eigentlich auch, ja. Hm. Und ich glaube, dass der Grund, warum die dann auch immer so negativ teilweise sind, der ist, dass Leute meinen, okay, wenn ich jetzt hier eine zu positive Geschichte beschreibe, wird das nicht mehr als authentisch wahrgenommen. Hm. Also das ist ja immer dieser Wahnsinn des Authentischen, ja, dass man immer das Gefühl hat, es muss alles nachvollziehbar und erklärbar sein. Und ich glaube, das spielt da eine ganz große Rolle an der Stelle einfach. Deswegen ist das auch so scheiße. Wobei man echt sagen muss, das hatte ich vorhin beschrieben, also dieses Warhammer 40k Hintergrundgebilde hat halt tatsächlich so das Problem, dass da in der Hauptgeschichte halt einfach keine wesentlichen Entwicklungen mehr stattfinden, so seit 10 Jahren. Und ich glaube, dieses Problem müssen sie mal irgendwie lösen, dass sie mal erklären, okay, was passiert eigentlich in dieser Welt jetzt noch Neues. Diese Welt bleibt statisch. Das ist bei anderen Sachen wie bei Spartan Games oder so, aber auch bei Privateer Press, da gibt es halt eine dynamische Erzählung, wo es dann auch Kampagnen gibt und so, die dann Einfluss darauf haben, wie sich diese Welt insgesamt entwickelt. Ja,
ja, also gut, also jedenfalls scheint es ja dann Zustimmung zu finden, dass das tatsächlich eine Widerspiegelung der heutigen Welt ist. Jetzt noch die Frage, die auch schon mal kurz angesprochen wurde, aber nicht beantwortet wurde. Warum ist das alles so männlich? Also warum sind die Spieler zu 98% Männer, wie du gesagt hast? Warum auch bei den Figuren?
Ja.
Sind doch eher irgendwie männliche Rollenmodelle, die hier eine Rolle spielen.
Das ist total witzig, weil es gibt bei Games Workshop gibt so Veranstaltungen, die heißen Games Day. Ja? Mhm. Und das sind dann im Grunde genommen so Conventions, die Games Workshop selber selber macht. In Deutschland ist der Games Day immer in Köln, im Gürzenich. Mhm. Und in England ist er, glaube ich, immer in Nottingham, dann im Hauptquartier von... Ah, warte mal, du... Nein! Ja, wir haben hier eine Katze, die hier gerade an Stühlen rumknabbert.
Ja.
Und da wurde halt tatsächlich einer der Entwickler dieses Spiels mal gefragt, warum gibt es so wenige weibliche Charaktere in dem Spiel? Ja.
Mhm.
Und die verblüffende Antwort war, die Jungs haben einfach Angst. Mhm. Und zwar haben sie halt Angst davor, dass sie als Männer nicht in der Lage sind, Frauen ordentlich darzustellen und dann irgendwelche Stereotype zu bedienen, wo sie dann von irgendwelchen, weiß ich nicht, Frauen in der Öffentlichkeit dann einen auf die Mütze kriegen. Also das ist natürlich eigentlich auch kein Argument, weil man könnte dann natürlich sagen, ja, dann stellt doch einfach mehr Frauen ein. Ja. Mhm. Und dann wird es eben dargestellt. Ich weiß nicht, warum das so eine männliche Geschichte ist. Ich glaube, ja, es liegt halt eben einfach daran, dass das ursprünglich mal eine Firma war, die von vielen nerdigen Männern gegründet worden ist, die sich dann wahrscheinlich nie Gedanken über eine Frauenquote gemacht haben, die sich wahrscheinlich dann in ihrer weiß ich nicht, männlichen, heterosexuellen Nerd-Bubble nie darüber Gedanken gemacht haben, dass es auch Frauen geben könnte, denen das Spaß macht, diese Figuren zu sammeln, zu bemalen und dann mit ihren Freundinnen gegeneinander zu spielen und so. Ja. Und deswegen ist das halt vor allen Dingen ein männliches wahrscheinlich Hobby, weil es natürlich auch in seinem Wettbewerbs- und sonst irgendwas viele männliche Stereotypen da einfach bedient. Ne? Also ich glaube, Frauen sind wahrscheinlich genauso kompetitiv und sonst irgendwas, ja. Aber wir leben ja schon in einer Welt, wo halt Jungs und Männer eben daran dazu angeregt werden, sich im Schaukampf gegeneinander zu beweisen. Und Frauen halt eben irgendwie nicht. Ja.
Ja, wobei das bei den Rollenspielen ja sonst gar nicht so, also bei diesen LARPs und so sollen doch auch Frauen durchaus zahlreich vertreten sein, wie ich höre.
Ja, also ich glaube, das wird halt, immer auch immer durchlässiger, ja. Also wenn ich da in den Games Workshop an der Frankfurter Allee gehe, da sehe ich dann auch schon mal Frauen so, aber es ist halt irgendwie so schräg, weil die sind dann immer so für den kreativen Teil verantwortlich, ja. Also dann steht dann da irgendwie ein Typ mit seiner Freundin und sagt dann so, ja, und meine Freundin, die bemalt dann immer so die Figuren, weißt du? Also es ist halt, am Ende des Tages werden dann diese heterosexuellen Rollenbilder dann da doch wieder abgebildet, ja. Also es gibt dann wieder Zuschreibungen, die Frauen sind dann quasi für den Kreativteil zuständig und so. Und ja, also es ist schwierig.
Ja, das ist natürlich in der Tat, ja, obwohl das natürlich schon eine gute Chance wäre auch. Man kann sich ja dadurch, Games Workshop kann sich dadurch natürlich auch einen erweiterten Kundenkreis irgendwie.
Ja, natürlich, aber ich glaube, das ist halt einfach so eine Betriebsblindheit, dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie auch Frauen als Kunden gewinnen könnten, weißt du? Weil die sagen halt einfach, wir machen das jetzt hier seit 30 Jahren und funktioniert ja irgendwie, warum sollten wir denn Frauen noch als Kunden gewinnen? Also, ja. Weißt du, das sind ja selber so Nerds. Also das sind ja selber so Nerds, die dann wahrscheinlich auch so ihre Probleme ganz anderer Art mit dem anderen Geschlecht haben.
Ja gut, ich meine, klar, wenn man natürlich Probleme mit dem anderen Geschlecht hat, ist natürlich das Spielen auch so ein gewisser Rückzugsmöglichkeit. Ne? Also es gibt ja diese Theorien darüber, warum Nerds Nerds sind, und da gibt es ja eben auch diesen Aspekt. Weiß ich nicht, ob das hier eine Rolle spielt.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja. Gut, ja. Ich wollte ja noch die Figuren fotografieren, die du da hast. Du hast sie.
Achso, da gibt es noch eine Frage im Chat, die ich vielleicht beantworten kann. Dass es einen Schwesternorden gibt bei den Space Marines, oder? Nein, es gibt bei den Space Marines keinen Schwesternorden, aber es gibt die, wie spricht man das denn richtig aus? Die Ekklesiarchie. Das ist quasi die religiöse Hauptorganisation des Imperiums, die da alles beherrscht. Das ist also quasi so die Kirche des Imperiums. Und die haben eben eine Schwesternschaft als Armee. Das sind halt nur Frauen. Das sind dann halt so Krieger, Nonnen. Adeptus Sororitas heißt das. Und die haben dann in der Tat auch so Servorüstungen und so wie die Space Marines, sind aber nicht so genetisch verändert wie die Space Marines. Das heißt, sie sind ein bisschen schlechter. Und man muss an der Stelle sagen, dass diese Adeptus Sororitas von Games Workshop relativ schlecht behandelt worden sind in den letzten Jahren, denn die wurden nicht mehr geupdatet und so, und es gibt zwar noch Miniaturen, aber keiner spielt es mehr, weil es keine aktuellen Regeln gibt oder die Regeln, die es aktuell gibt, halt nicht so gut sind. Ja.
Mhm. Ah ja, ich habe bei der Gelegenheit bei der Suche nach Ekklesiarchie noch ein weiteres Wiki entdeckt, was sich mit Warhammer 40k beschäftigt.
Ja.
Das ist ja wirklich Lexikanum
heißt. Ja, Lexikanum, das ist so ein, genau, das ist so ein deutsches Wiki, das sich mit Warhammer 40.000 beschäftigt.
Ja, das ist Englisch hier.
Ach so, ist das auch auf, es gibt's auch auf Deutsch, also.
Aha.
Ja.
Ja, auf jeden Fall gibt's da doch deutlich mehr, als ich dachte.
Du, das ist, das ganze Internet ist voll davon.
Ja.
Das ganze Internet ist voll davon.
Es ist komisch, dass man halt irgendwie doch immer nur so Ausschnitte aus dem Internet sieht.
Ja, und ja.
Dann öffnet sich plötzlich eine ganz andere Welt.
Ja.
Und es gibt unheimlich viel Sachen da. Man hat wirklich das Gefühl, alles sei voll davon.
Ja, du, das ist genau wie mit diesem Typen, wie heißt der, Gronkh, der auf YouTube immer Minecraft spielt und mehr Follower auf Twitter hat als Sascha Lobo.
Aha.
Weißt du? Das ist halt, das ist halt.
Nie gehört. Das ist jetzt, also ich entdecke heute das Internet neu,
ja,
wenn das
ja,
so weitergeht.
Ja, ja, ja. So,
So, jetzt muss ich hier den Link mit dem Lexikanum da noch reinkriegen. Dann haben wir es, haben wir das auch. Ja, ich kann ja kurz zwischenberichten. Ich mache heute das erste Mal, also für die Podcast-Hörer, versuche ich das erste Mal, das Pad auf Shownotes einzusetzen. Shownote.es, also shownot.es. Das fasziniert mich. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen abgelenkt. Das sollte ich eigentlich nicht sein. Also wie gesagt, heute habe ich das Internet gleich mehrfach neu entdeckt. Gut, von Shownotes wusste ich schon länger, aber ich habe es halt noch nicht ausprobiert. Und jetzt solche Sachen. Das ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich. Ja.
Was ist sehr, sehr erstaunlich?
Ja, dass man immer wieder so neue Sachen entdeckt und dann eben entdeckt, dass das Internet voll davon ist.
Ja, das Internet ist voll davon.
Der Punkt. Ja. Aber was ich eigentlich noch wollte, wenn jetzt diese... Ah, hier gibt's noch eine Frage. Wie populär ist das denn in den USA? Kann man schlecht beantworten, oder?
Ist es. Also es gibt in USA, naja, also es ist schon so, wenn man sich das anschaut, dann gibt es in den USA mehrere große Turniere. Ja, also es gibt halt auch ein relativ weites Netz von Games Workshops in den USA. Aber es ist halt so, dass die im Rahmen der Wirtschaftskrise, also man muss zu dem Unternehmen Games Workshop sagen, es gab so zwei Sachen. Also einmal wurden die natürlich auch von der Wirtschaftskrise getroffen, aber nicht so stark wie jetzt andere Unternehmen, denn ich sag mal, das ist ein Hobby und in einer gewissen Weise ein Luxusprodukt.
Ja. Ja.
Und das konnte sich, sag ich mal, auch schon vorher nur eine relativ privilegierte Schicht von Menschen leisten. Und die haben sich das auch nach der Banken- und Wirtschaftskrise leisten können. Es ist aber so, dass Games Workshop in den USA sehr stark konsolidiert hat. Das heißt, die haben eine Reihe von Ladengeschäften und so geschlossen. Ja, aber stellen auch in den USA, glaube ich, sogar ihre die Sachen teilweise her. Ja, weil es halt einfacher ist, die in den USA herzustellen, als dann in England und dann in die USA zu verschiffen. Ja.
Ja.
Es gibt da ziemlich große Veranstaltungen. Also es gibt zum Beispiel eine Veranstaltung, die jedes Jahr in Las Vegas stattfindet. Ja, es gibt also mehrere große Warhammer 40.000 Turniere dort. Wer sich da für die Geschichten interessiert, der sollte mal auf die Webseite bellofloststsouls.net gehen. Ja, das ist ein Blog, was über Tabletop-Spiele berichtet, aber insbesondere über Warhammer 40.000. Ja, und da gibt es dann auch immer wieder Berichte über diese Live-Geschichten. Also ich weiß, es gibt ein Turnier, das heißt Nova Open. Dann gibt es eine Geschichte, die irgendwie Adepticon heißt. Und dann gibt es noch irgendwas Riesengroßes in Las Vegas. Es gibt was in Texas. Also das ist in den USA schon beliebt. Und ja, also da findet sehr viel statt.
Mhm. Ja. Gut, also jetzt nochmal zurück zu den Figuren. Du hattest sie ja schon verschiedene erklärt, aber stehen ja noch sehr viel mehr auf dem Tisch. Ja, vielleicht kannst du noch was zu den anderen sagen.
Ach so, ja gut, also ich meine, ich habe den Nemesis-Ritter schon erklärt, ich habe den Unterstützungskampfanzug schon erklärt, ich habe den Phantomkrieger erklärt. Ja gut, das hier, das Bemalte, das ist halt so ein Necron-Krieger, der halt relativ wenig kann. Der Typ hier ist ein Space Marine, also einer von diesen genetisch verbesserten Superkriegern, und der hat eine Energiefaust als Waffe und eine Kombination, eine Kombiwaffe heißt das, mit einem Bolter-Flammenwerfer. Bolter, das ist so das Standard, die Standard-Maschinenpistole der Space Marines, und vom Fluff her ist das so, die verschießen halt raketengetriebene Projektile. Also die schießen nicht normale Kugeln, sondern diese Kugeln sind halt so kleine Raketen. Mhm. Und der hat halt eine normale Servorüstung an. Daneben steht halt ein Grey Knight Paladin. Der hat einen Energiestab in der rechten Hand, und in der linken Hand hat der ein Sturmbolter, das ist eine Variante von diesem normalen Bolter, der halt einfach.
Das ist ein Energiestab?
Das hier ist ein, es gibt halt sogenannte Energiewaffen, die sind halt für Nahkampf, wobei das hier ist ein sogenannter Nemesis-Wehrstab, und der verleiht dem im Nahkampf einfach einen sehr guten Rettungswurf. Also den Typen kriegt man im Nahkampf zum Beispiel überhaupt nicht platt. Den kriegt man auch so kaum platt, weil der halt eine sogenannte Terminator-Rüstung anhat. Das ist halt die bessere Version von der Servo-Rüstung, und diese Terminator-Rüstung hat halt einen noch besseren Rüstungswurf. Und der Typ, der da links daneben steht, das ist halt jetzt ein ganz neuer, den gab es jetzt mit dem neuen Release von den Space Marines. Das ist ein Space Marine in einem sogenannten Centurion-Kampfanzug, und das ist halt ziemlich cool, weil man hinten am Modell sieht, dass das ein Anzug ist, in den man auch so reinsteigt. Mhm. Das ist halt quasi auch im Grunde genommen so eine kleine Variante von diesem Nemesis-Ritter. Das ist halt ein Kampfanzug, in den ein Space Marine reinsteigt, und der hat dann halt zwei schwere Waffen da dran, und zwar einen Gravitationsstrahler. Und das ist halt eine ganz neue Klasse von Waffen, die sie jetzt mit dem neuen Release von den Space Marines rausgebracht hat. Gravitationsstrahler gab es auch in der zweiten Edition und jetzt halt wieder. Und die sind halt besonders gut gegen schwer gepanzerte Infanterie, so. Und der hat hier. Und
diese Gravitationswaffe, damit wird die Gravitation aufgehoben, oder wie?
Nee, ich weiß jetzt nicht, wie das vom Fluff genau ist. Also ich kann mal nachgucken, was hier in diesem tollen Codex Space Marine irgendwie genau drin steht. Die Gravitation wird nicht aufgehoben, sondern irgendwie wird die Gravitation so manipuliert, dass dann Modelle, also gegnerische Einheiten quasi zermalmt werden. Aber ich kann es nochmal genau nachlesen. Die Geheimnisse der Herstellung von Graf-Waffen sind nur sehr wenigen bekannt. Die Bauweise basiert auf den Gravitationswaffen, die viele Legionen zu Zeiten der Häresie einsetzten, also des großen Bruderkriegs, also wo die Hälfte der Space Marine Legion gegen die anderen gekämpft hat, deren Geheimnisse nun jedoch in den tiefsten Verließen des Mars verschlossen sind, also beim Adeptus Mechanicus. Nur Tech-Marines, die als höchst zuverlässig gelten, erhalten Zugriff auf die heiligen Binärpsalme ihrer Herstellung und Wartung. Ja, also man sieht das so vom Fluff her, ne, also Binärpsalme, also die kriegen dann da halt einfach Quellcode, der Maschine sagt, wie man eine Gravitationswaffe herstellt, ja, und die checken das aber alles nicht mehr. Das ist halt reiner Cargo-Kult. Man beschäftigt sich nicht mehr damit, was macht, also, ne, was ist das? Ist das ein Computerprogramm? Ja. Es ist halt auch so, dass zum Beispiel diese Panzer von den Space Marines, aber auch vom Imperium, die haben halt eine KI, ja, die dann also Teile des Panzers einfach selber steuern kann. Und diese KI zum Beispiel heißt halt auch Maschinengeist, weil sie dann denken, in diesen Panzern würde ein Geist drin wohnen und so. Mhm. Also das ist halt alles irgendwie total absurd. Genau, im Gefecht manipulieren Graf-Waffen die örtliche Gravitation und setzen die Masse des Ziels gegen dieses ein. Sie betäuben jene, die sie nicht sofort töten. Schwer gepanzerte Ziele fühlen sich wie von der Faust des Imperators selbst zusammengepresst, während Fahrzeuge als zerquetschte, qualmende Wracks zurückbleiben. Ja, also ja,
sehr poetisch beschrieben. Das wenn der Imperator kaum lebensfähig ist, wird er die Faust wahrscheinlich gar nicht.
Ja, also das ist halt schon, da sieht man also auch in der Beschreibung dieser Waffen, und dann danach kommen dann halt die Regeln für diese Kraftstrahler, ja. Aber auch in der Beschreibung dieser Waffen ist das halt alles durchtränkt von diesem Fluff von Warhammer 40.000, also dass das halt alles so absurde religiöse Fanatiker sind, ja, die halt diese Technik, die sie benutzen, überhaupt nicht mehr verstehen, sondern denken, das sei jetzt der Geist des Imperators und Magie und sonst irgendwas. Und statt sich einfach mal irgendwie den Quellcode von irgendwas anzugucken und wieder programmieren zu lernen oder so. Ja. Weil, also es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie im Mittelalter, als die ganze christliche Welt gesagt hat, hier Aristoteles, das war das Höchste der Gefühle und besser wird's auch nicht mehr. Und hier ist es halt genauso, dass man sagt, das goldene Zeitalter der Menschheit ist halt vorbei, das Zeitalter der technologischen Wunder und besser wird's auch nicht mehr. So.
Ja.
Und das spiegelt sich dann auch eben wieder so. Und was ich jetzt noch irgendwie aus dem Zimmer holen müsste, es gibt halt, wie gesagt, noch Fahrzeuge und Flugzeuge. Also Flugzeuge sind jetzt neu mit der 6. Edition dazugekommen. Das liegt halt auch daran, dass Games Workshop eben durch diese verbesserten Herstellungstechniken jetzt mittlerweile in der Lage ist, auch Modelle zu bauen, die noch größer sind als zum Beispiel hier der. Also es gibt jetzt bei den Tau und auch bei den Eldern gibt's halt so monströse Kreaturen, die über 25 Zentimeter hoch sind. Also das ist sehr beeindruckend. Und also es gibt dann auch noch Läufer. Also zum Beispiel bei den Space Marines ist das so, die haben halt sogenannte Cybots, das sind dann halt so Maschinen, wo dann in das Zentrum der Maschine ein halbtoter Space Marine quasi in einen Sarkophag eingebettet wird, und dieser halbtote Space Marine wird dann von diesem Cybot am Leben erhalten und steuert dann halt diesen Cybot so. Es ist halt alles teilweise auch sehr makaber so. Und also jede Armee hat halt wirklich 10, 20, 30 verschiedene Einheiten. Und was wir hier halt sehen, ist halt tatsächlich auch nur ein Bruchteil. Ist halt auch nur ein Bruchteil davon. Also ich sag mal, wer sich für Warhammer 40.000 interessiert, es gibt halt so eine Grundbox, die heißt Sturm der Vergeltung, und die kostet 78 Euro, ja, da ist halt ein Regelbuch drin und da sind zwei verschiedene Armeen drin, und zwar einmal die Dark Angels, also das ist auch so ein Orden von den Space Marines, und dann halt so eine Chaos vom Chaos, so Chaos Space Marines und Chaos Kultisten und noch so ein Chaos Monster. Das ist eigentlich so, für diese 78 Euro kriegt man da halt eben zwei kleine Armeen, halt 48 Figuren, und die können dann halt gegeneinander spielen. Also wenn das jemanden mal interessiert, das ist halt, sag ich mal, ein relativ günstiger Einstieg ins Hobby.
Mhm.
Und das ist halt auch ein, sag ich mal, für sich alleine stehendes, wäre auch ein für sich alleine stehendes Spiel, wenn man dann danach sagt, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf oder so, ja.
Aha, also da kann man halt im Kleinen, aber da muss man auch zusammenbasteln, ne?
Ja, da muss man zusammenbasteln, aber das sind Figuren, die in ihrer Komplexität deutlich einfacher sind als jetzt diese Bausätze und man kann die auch zusammenstecken. Also es reicht halt wirklich, wenn man einfach ein Teppichmesser hat, dann kann man die aus dem Spritzgrat lösen und einfach zusammenstecken, ohne dass man
Link, dann habe ich das mal vor Augen.
Dass man da Kleber hat. Also ich kann das mal, ich poste das einfach mal in den IRC so. Das ist halt diese Grundbox. Da sind jetzt die Spritzgrade leider nicht abgebildet, aber das sind halt Figuren, die man wirklich dann nur in einer bestimmten Position so zusammenbauen kann, ja. Aber dafür brauchst du halt auch keinen Kleber, du kannst sie stecken und dann hat man da halt eben ein Grundspiel und alle Regeln, die man braucht und kann dann halt direkt loslegen, wenn man es zusammengebaut hat. Ja.
Ich komme da jetzt nicht so richtig drauf. Doch, jetzt haben wir es hier, Stunde der Vergelte. Erstmal sagen, wo ich herkomme und so. Aha. Ah ja, ja, das ist dann also tatsächlich ein ganz guter Einstieg, ja. Obwohl wir natürlich hier keine Werbung machen wollen.
Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt von denen irgendwie Geld dafür bekomme. Ich meine, wir haben hier auch über Comics geredet, weißt du? Weißt du, wenn du über Superman oder so redest, dann machst du ja auch Werbung für DC und Marvel und sonst irgendwas. Ja.
Na gut, aber da gibt's Leute, die können das irgendwo im Internet finden.
Ja, du kannst auch, wenn du wahrscheinlich lange genug rumsuchst, kannst du auch Cut-Dateien von Games Workshop-Modellen irgendwie finden und dann versuchen, sie mit einem 3D-Drucker auszudrucken. Ja,
also, das dürfte im Moment noch ein bisschen eine große Herausforderung sein, also für den Einstieg.
Für den Einstieg auf jeden Fall.
Aber in der Tat, irgendwann ist das eben...
Also ich kann ja hier auch nochmal ein Disclaimer machen und sagen, dass ich also kein Geld von dieser Firma bekomme dafür, dass ich jetzt erzähle, dass ich ihr Spiel da spiele. So, also es ist nun mal einfach so, dass wenn man sich mit dem Thema Tabletop beschäftigt, kommt man halt um Games Workshop nicht herum. Mhm. Weil sie halt so der, sag ich mal, das Ferrari... das Mercedes-Benz der Tabletop-Spiele sind. Ne? Also, ja. Wie gesagt, ich habe ja hier auch oft genug Spartan-Games gesagt.
Ja, genau. Nee, da kann man sich nicht beklagen.
Ich habe versucht, hier einen umfassenden Überblick zu geben,
ja.
Was es da alles für Spiele gibt.
Über die Bücher haben wir schon gesprochen. Du hast auch erwähnt, dass es diese Zeitschrift gibt, die hier nicht,
White Dwarf. White Dwarf, ja, der weiße Zwerg.
Die erscheint monatlich.
Ja, genau, die erscheint monatlich und ist halt ein Hobbymagazin. Da werden dann halt immer die neuen Produkte vorgestellt. Ne? Also ist natürlich auch ein Stück weit dann Werbebroschüre für die Sachen, aber es gibt dann halt auch Spielberichte, wo sie dann zeigen, wie hier zwei Leute dann gegeneinander spielen. Diesen Monat wurden die Dunkelelfen in Warhammer Fantasy neu rausgebracht. Das heißt, es gibt einen Spielbericht mit Dunkelelfen. Dann stellen sie halt Armeen vor, die halt besonders gut bemalt worden sind. Sie stellen hier Sachen vor, die so Preise gewonnen haben bei Wettbewerben. Und es gibt dann auch immer so eine Abteilung mit Maltipps. Also da wird dir dann erklärt, wie du mit den Farben, die Games Workshop auch verkaufst, Sachen anmalen kannst. Ja, also man sieht auch an diesem Heft, es geht halt vor allen Dingen auch ums Hobby. Ja, es ist halt ein Hobbymagazin und ja.
Ja, wenn ich das hier durchblättere, dann ist eigentlich der Eindruck, den ich ohnehin schon hatte, dass es mich sehr stark an World of Warcraft erinnert. Also so die Grafik und so.
Also du vom Look and Feel.
Ja.
Ja, also das kann natürlich sein. Also ich meine, man muss natürlich sagen, auch World of Warcraft hat sich natürlich, was diese ganzen Sachen angeht, jetzt mit Orks und Elfen und Menschen und so. Also ich sag mal, am Ende des Tages fällt's halt irgendwie alles auf Tolkien zurück. Ne?
Mhm.
So. Und deswegen gibt's da natürlich große Übereinstimmungen teilweise.
Ja. Vampire gibt's nicht?
Doch, Vampire gibt's auch bei Warhammer. Also
aha.
Bei Warhammer gibt's die Vampir-Fürsten, bla, da gibt's dann auch Zombies, und Zombie-Drachen und Skelette, Skelettkrieger, Geister, Banshees, gibt's alles.
Mhm.
Also
Werwölfe?
Na, das weiß ich nicht, ob es Werwölfe. Nee, Werwölfe gibt's glaube ich nicht. Also ich meine, dieses ganze Werwolf-Thema gibt's bei 40K, bei den Space Wolves. Das sind halt, wie gesagt, die Space Marines, die auf den Wölfen reiten und so. Aber ich glaube, es gibt, wobei es könnte tatsächlich sein, dass es bei Warhammer, ich muss mal gerade nachgucken, bei den Vampirfürsten heißen die, dass es da auch Werwölfe gibt. Aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt Todeswölfe, das sind untote Wölfe. Und es gibt, ich glaube nicht. Aber es gibt Tiermenschen.
Ja, das ist ja dann schon sowas.
Das sind dann halt keine Wölfe, sondern die sehen dann eher aus wie so Ziegen auf zwei Beinen. Ja, das ist sehr umfangreiches
Spiel. Ja, es wird gerade im Chat gesagt, es gäbe nur Wölfe, keine Werwölfe.
Naja. Ja, wenn es noch offene Fragen gibt, gerne.
Ja, dann ansonsten jetzt stellen, sonst sind wir eigentlich mit dem Thema durch.
Genau. Ich glaube,
sobald man damit durch sein kann.
Ich meine, wir haben ja nur an der
Oberfläche gekratzt. Meine, du hast immer zwischendurch die Story angedeutet, ja. Aber da hättest du wahrscheinlich noch viel mehr in die Tiefe gehen können.
Ja. Und
das ist jetzt auch, glaube ich, nicht nötig.
Nee, aber es ist, man kommt da vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Also wenn der Chat noch irgendwelche wichtigen Themen hat, dann bitte jetzt anreißen. Ansonsten bin ich eigentlich auch mit meinen Fragen durch. Ja, da scheint nicht mehr viel zu kommen. Gut, dann herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir.
Und bei den Leuten, die sonst noch mitgemacht haben.
Und hier bei den Leuten im Chat.
Und dann bis demnächst.
Ja, tschüss.